Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Und so funktioniert's. Also jeder bringt ein Thema mit. Philipp bringt ein Thema mit, ich bringe ein Thema mit. Also wir wissen die Themen, aber nicht, was genau der andere mitbringt. Das heißt, weite Teile dieser Show, die Sie heute Abend sehen, sind improvisiert. Sie gucken ein bisschen so, ach scheiße, die sind noch nicht mal vorbereitet. Doch, also im Prinzip sind wir schon vorbereitet.
Nur nicht auf das, was kommt.
Ja, genau.
So, komm, wir fangen an.
Bis gleich. Hallo, geht gleich los.
Hallo Bonn. Hallo Pantheon. Hier ist grundlos gute Laune. Der akustische Heizhammer für eine unterkühlte Gesellschaft. Die Themen heute? An CDU-Parteitagen wie diesen wünscht man sich Endlichkeit. Und die Frage? Darf man in der Fastenzeit über Markus Söder sprechen? Und hier sind die zwei Wärmepumper im politischen Heizungskeller. Tobias Mann und Philipp Simon.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's dir?
Du, bestens, wenn ich hier im Pantheon sein kann mit diesen wunderbaren
Jetzt
Menschen.
Jetzt geht schon wieder das Geschleime los.
Ja.
Nein, ich bin wahnsinnig froh, dass du es heute aus Dubai noch hier hingeschafft hast. Ja. Was viele ja nicht wissen, Tobias Mann ist ja der Krypto-Influencer unter den Kabarettisten.
So
quasi
hier.
Die Georgina Fleur des Kabaretts.
Wer ist denn Georgina Fleur?
Das weiß ich auch nicht so genau. Ich höre ja nur zu und haust dann wieder raus. Vielleicht bist du auch eher Prinz Markus von Anhalt oder
das
wie der
ist, hast du das gesehen? Der ist ja zugeschaltet worden bei Welt TV als Experte.
Du willst mich veräppeln.
Nein, wirklich. Der ist als
zu welchem Thema?
Als Dubai-Experte. Der wurde eingeblendet, um zu sagen, was los ist in Dubai.
Ja, ja. Es ist sowieso eine interessante Entwicklung. Ich habe im Moment in den deutschen Medien das Gefühl, dass mehr über Influencer in Dubai als über den Krieg im Iran berichtet wird.
Das stimmt, aber bevor wir uns verplaudern,
ja,
lieber Philipp, machen wir das hier. Philipp, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ich habe etwas getan, was man eigentlich bei jeder Beziehungsanbahnung eigentlich direkt zu Beginn machen sollte.
Ja.
Ich habe dich gegoogelt.
Du hast mich gegoogelt?
Ja, ich habe mal geguckt, also wir kennen uns dann schon länger, aber ich wollte mal schauen, was Google so ausspuckt.
Ja.
Und was ich ja nicht wusste, du hast ja studiert. Und zwar hast du, halten Sie sich fest, neue Geschichte, Philosophie und, was noch? Drittes noch, ne?
Germanistik? Ja.
Was hattest du vor?
Zeit totschlagen?
Aber wirklich, du hast Philosophie studiert?
Ich habe Philosophie studiert und zwar in Bochum an dem Gebäude, wo die meisten Philosophen vom Dach gesprungen sind. Ja, es gab in Bochum gab es ein Uni-Gebäude, da war unten Philosophie und oben sind sie runtergesprungen. Deswegen habe ich das Studium dann auch nicht beendet. Ich war sowieso ein bisschen enttäuscht vom Studium in Deutschland, weil ich habe neue Geschichte studiert. Also ich wollte ja ursprünglich Richtung Lehramt, bin aber dann in die Erwachsenenbildung.
Was ist denn neue Geschichte?
Ja, neue Geschichte, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Griechen und diesen ganzen Schwachsinn. Ja, ich wollte neue Geschichte, also so alles, was mit Hitler zu tun hat. Da hatte ich damals schon den inneren Guido Knopp in mir entdeckt. Ja.
Also in dir drin lief schon NTV.
Richtig,
ja.
So, und zwar in der Dauerschleife.
Ja.
Und wusstest du, was passiert, wenn du neue Geschichte studierst?
Nein.
Du kriegst als erstes ein Intensivseminar alte Geschichte. Und da habe ich gedacht, das ist Etikettenschwindel, ich gehe.
Das heißt, du hast das Studium nicht jetzt ganz beendet?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich bin auch relativ schnell bei Philosophie wieder ausgestiegen, weil ich damals einen Philosophieprof hatte, der immer gesagt hat, Philosophie ist vor allem Textinterpretation. Und ich habe immer gedacht, Philosophie, man setzt sich hin, labert ein bisschen und kriegt eine gute Note.
Und
aber der wollte quasi mit wissenschaftlichen, und da habe ich gesagt, nee. Also.
Und deswegen bist du folgerichtig Kabarettist geworden.
Richtig.
Ja, aber da kannst du das durchziehen. Aber du bist also als Philosoph, als angehender Philosoph, will ich dir mal ganz kurz jetzt in diesem kleinen persönlichen Geplänkel, was wir hier machen, eine ganz kurze Frage stellen. Was ist denn der Sinn des Lebens? Das musst du doch wissen, wenn du dann angefangen hast zu studieren. Das ist doch wahrscheinlich erstes Semester.
Der Sinn des Lebens?
Ja.
So eine Frage habe ich mir noch nie. Also wenn du dir die Frage als politischer Kabarettist, da fährst du doch direkt nach Bochum. Der Sinn des Lebens, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist jetzt hier zu sein.
Im Hier und Jetzt zu leben.
Ja.
So wie wir alle. Und zu spüren den Moment der Verbundenheit mit den anderen Anwesenden.
Aber mir ist das für den Beginn wirklich einfach schon viel zu tiefgehend.
Ja, dann habe ich noch was. Also, ja. Ich bin ja kein Philosoph, bin viel zu doof dafür.
Aber das stimmt.
Ich lese ganz viele Da lachen Sie auch noch, das ist eine Frechheit.
Ja, es war doch ein Kompliment. Ich habe gesagt, du bist nicht zu doof dafür.
Nein, ich bin zu doof dafür, habe ich gesagt.
Ach so.
Ja.
Nee, dann war's falsch.
Ja, komm. Ja. Nee, aber ich lese ja ganz viele philosophische Schriften, verstehe so...
Liest du viel Richard David Precht, oder?
Nein,
ich glaube, du bist so ein Typ, der Richard David Precht liest.
Ich meine richtig.
Wer bin ich, wie viele und warum ist keiner nach Hause gegangen?
Ja, ja, ja. Nee. Ich lese richtige Geschichte.
Richtige Geschichte?
Richtige Philosophie, richtig neue Philosophie.
Du musst dich schon innerlich auf ein Thema einigen.
Ja, genau. So, und ich verstehe von dem, was ich da so lese, immer so, sagen wir mal... 8
die Hälfte?
Nee, 8%.
8?
Ja, aber auch die restlichen...
Aber dann lohnt sich das Lesen doch gar nicht.
Ja, doch. Aber auch die restlichen... Wie viel sind es? Rund 90.
Übrigens,
rund 90.
Kurze Information, er hat BWL studiert. Also, ja. Wunderbar. So,
und da bin ich auf Descartes gestoßen. Ja, weil ich
auf was?
Descartes.
Descartes?
Ja, der Philosoph.
Das klang wie ein holländischer Bungalow-Park. Descartes! Da kannst du lecker Apartment mieten. So. Ja.
Und Descartes ist ja ein Vertreter, auch wenn ich es richtig gelesen habe, des Solipsismus.
Des was?
Des Solipsismus. Sag mal, hast du überhaupt auch nur ein Semester mitbekommen?
Na, ich war meistens in der Uni in Essen, weil da war die Mensa besser.
Aber okay. Du hast in Essen.
Ja. So, also, ja.
So, der Solipsismus.
Ja.
Und im Grunde geht es davon aus, dass außer dem eigenen Bewusstsein nichts existiert. Also die Außenwelt könnte ein bloßer Traum sein.
Ja.
Was hältst du von dieser Theorie?
Frag mich nochmal, was der Sinn des Lebens ist.
Wir sind hier im Pantheon, Kabaretttempel, da muss
ich. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, warum du dich hier ans Bildungsbürgertum so brutal ranschleimst innerhalb der ersten 10. Können wir mal über Themen reden, die uns alle. Ich meine, du wirst dieses Jahr 50. Und da wäre zum Beispiel meine Frage an dich: Sollte man in diesem gehobenen Alter noch solche Klamotten tragen? Wird's nicht langsam mal Zeit für so einen Volker Pispers Gedenkpulli? Eine schöne Kordhose.
Ja, ich bin ganz schlimm. Ich bin in so einem Alter jetzt, wo ich merke, ich werde alt, aber immer noch mit einem Begriff von Jugendlichkeit versuche dagegen anzukämpfen. Ich fahre mittlerweile mit dem Longboard zum Physiotherapeuten. Ja. Und wenn ich da ankomme, brauche ich den auch. Das ist wirklich.
Übrigens, apropos Philosophie,
ja,
würde ich dich einmal bitten, Philipp Amthor,
ja,
saß vor kurzem völlig unnötigerweise bei WeltTV rum. Und hat den Zustand...
Hast du gehört eben? Der hat immer so... Oh, der Philipp.
Und hat,
also der Amthor. Ja.
Und hat versucht, anhand zweier Bilder, die nicht mal seine waren, den Zustand Deutschlands zu erklären. Und ich finde, das wäre eine philosophische Grundlage zum Diskutieren.
Ich würde es deswegen in den Worten meines Ministers etwas anders beschreiben als mit der Überforderung, sondern Bundesminister Wildberger spricht immer davon, und ich finde das ein ganz gutes Bild, Deutschland hat sich verknotet. Das ist, finde ich, etwas treffender, denn es zeigt, es ist nicht eine strukturelle Unfähigkeit, eine Überforderung per se, dass die staatlichen Aufgaben nicht gelöst werden könnten, sondern es ist eine Überkomplexität, in der wir uns verheddert haben. Dazu hat Thomas de Maizière das Bild, wie ich finde, richtig gewählt. Er hat gesagt, in Deutschland wird zwar viel gerudert, aber zu wenig gesteuert. Das ist nämlich auch durchaus eines der Probleme. Und ich wähle deswegen die Bilder verknotet und zu wenig Steuerung, weil die Antwort auf die vermeintliche Überforderung des Staates ist es nicht, immer mehr Staat zu fordern und immer mehr Ressourcen hineinzugeben, sondern mit den Ressourcen besser umzugehen, besser zu steuern und mehr Wirkung zu erzielen. Das ist jedenfalls der Ansatz, den die Bundesregierung verfolgt.
So, und jetzt kommst du.
What?
Es ist eine Überkomplexität, in der wir uns verknotet haben und deswegen müssen wir mehr rudern, damit wir keinen haben, der steuert.
Nein, 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 wir sind verknotet,
ja,
aber rudern zu viel,
ja,
obwohl keiner steuert.
Ja.
Also ich war beim Knoten schon raus.
Ich war bei seinem Namen schon raus, ja, aber ich habe gedacht, ich bring's trotzdem mit.
Wahnsinn.
Und weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist?
Was denn?
Christian Lindner rennt wieder durch die Gegend. Den habe ich jetzt zweimal im Podcast bei The Pioneer war und er erzählt immer noch die gleichen Kamellen von damals. Die schon, und das war ganz toll. Der Gebrauchtwagenhändler und hauptberufliche Totalschaden hat im Fokus über die aktuelle Regierung Folgendes geschrieben. Wer Reformen ankündigt, muss bereit sein, Konflikte in der Koalition auszuhalten. Dann hat der Lindner geschrieben. Man könnte meinen, der hat so ein Hirn wie Nemo. Nach 7 Sekunden war alles weg. Deswegen habe ich aufgehört, Philosophie zu studieren.
Ich muss dich aber übrigens nicht auf eine böse Post bekommen. Das ist nicht Nemo, das ist Dory. Dory ist das mit dem kurzen Gedächtnis. Nemo ist der Fisch mit dem kleinen Flösschen.
Sind beide tot.
Nein, liebe Kinder, die leben. Die leben. Aber es gibt ja ganz viele Beispiele in der Politik, wo die so Dinge sagen, wo ich mir denke, also wenn es von dir kommt, Spahn hat letztens irgendwann, Jens Spahn, vielleicht bekannt, Jens Spahn hat letztens was gepostet, so eine Kachel, ich paraphrasiere sinngemäß, man muss mit dem Geld, was der Politik zur Verfügung steht, vernünftiger umgehen. Da habe ich auch gedacht.
Und was er auch vor kurzem gepostet hat, fand ich auch krass. Wer 100 wird, kann nicht erwarten, mit 60 schon in Rente zu gehen. Ja. Da habe ich gedacht, also wenn du mir schriftlich gibst, dass ich 100 werde, dann soll es an 63 nicht scheitern. So. Wahnsinn. Und sag mal.
Ja.
Es ist dieses Jahr ist ja auch so ein bisschen Wahljahr und Rheinland-Pfalz grenzt ja an Baden-Württemberg. Mhm. Das heißt, du bist unter Umständen direkt von der Ministerpräsidentenwahl da betroffen.
Ja.
Bist du eher Team Özdemir oder eher Team Hagel?
Naja, wir sind ja, Rheinland-Pfalz ist ja eine andere Auswahl, die wir zur Verfügung haben. Also wir haben ja, einen Schweizer,
ja.
Also der Mann heißt so. Das wäre sehr verwirrend, geografisch. Also wenn bei uns ein Schweizer antreten würde. Und das andere ist ja der Gordon Schnieder.
Ja.
Und der Mann kämpft gegen, also jetzt gerade im Moment, gegen den Schweizer und gegen die Rechtschreibkorrektur. Weil ich habe einen Text geschrieben über Gordon Schnieder und das Ding hat die ganze Zeit Günther Schneider draus gemacht. Das war wirklich der Hammer, ja. Und der ist auch verwandt mit dem Patrick Schnieder, unserem Verkehrsminister, der ja aus der Eifel kommt. Und wo ich mich schon gewundert habe, weil in der Eifel gibt's ja gar keinen Verkehr. Also ich...
Übrigens, was Sie jetzt gerade erleben, ist ein ganz klassischer Tobias Mann. Ich stelle ihm eine Frage und erzählt irgendwas.
Ja.
Was aber nichts mit der Frage zu tun
hat. Das habe ich von Politikern gelernt.
Das ist, glaube ich, deiner Zeit bei den jungen Liberalen zu verdanken. Dass du irgendwie dieses Lindner-Sprech dir so dermaßen drauf geschafft hast. Ich habe dich gefragt, Team Hagel oder Team Özdemir. Also eigentlich ist es für Baden-Württemberg ist wurscht, weil es wird auf jeden Fall einer von der CDU, aber...
Meinst du?
Ja, Özdemir ist natürlich CDU. Also,
ach, so meinst du das?
Ja, mehr CDU als Özdemir. Der Özdemir kann sich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass er jemals in der grünen Bundespolitik war. Ich bitte dich.
Der feine Kabarettist hat eben einen doppelten Boden eingebaut. Wow. Ja, super. Ja, Özdemir ist für dich, der ist doch total grün. Der
Özdemir. Das ist wirklich...
Nee, aber das ist ja wirklich lustig. Wir haben das im Podcast schon öfter gehabt. Özdemir distanziert sich permanent von der Grünen Partei auf Bundesebene. Das ist der Wahnsinn.
Von der Politik, die er jahrzehntelang mit...
Ja.
Und der Hagel hat irgendwie die Schülerin angebaggert. Also die
das ist der mit den rehbraunen Auswahl. Augen, der,
genau,
der Hagel.
Genau, das ist der mit den rehbraunen Augen.
Der jetzt diese Lehrerin angebefft hat. Hast du das gesehen?
Ja.
Sehr sympathisch. Sehr schön. Ich rede mit den Schülern!
Natürlich, ja. So,
sympathisch. Ich habe noch eine Schlagzeile rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr es weiterbringt.
Ja, gerne.
Gerade aktuell, die Süddeutsche meldet heute Morgen, Schimpansen mögen Glitzer. Aber ich... Ob uns das jetzt innerlich...
Aber auch erst seit Karneval, oder?
Ja.
Wollen wir noch über den Krieg im Iran reden, um mal nochmal ein anderes Thema aufzumachen, was lustig
ist? Ich weiß nicht genau, wie du da jetzt hingekommen bist, aber natürlich müssen wir das, also sollten wir das tun.
Wir sollten drüber reden, denn wir haben ja alle gerade so das moralische Dilemma, was sich offensichtlich bis in unsere Regierung überträgt. Weil wir natürlich denken, hey, es könnte jetzt eine Entwicklung im Iran geben, die vielen Menschen dort hilft. Viele sehen sich danach. Es gäbe quasi unter Umständen, ne? Aber dann macht's halt der Donald. Ich frage mich, wie erwachsene Männer sowas Operation Löwengebrüll und Operation epischer Zorn bei vollem Bewusstsein nennen können.
Ja gut, über volles Bewusstsein so und Trump ist es auch jetzt, ja.
Aber das sind so. Und habe ich gedacht, was, wenn Deutschland nochmal so ein, das hing, bei Deutschland wäre wahrscheinlich hinkender Dackel, wäre unsere Operation. Und es ist gerade halt dieses moralische Dilemma, in dem wir alle stecken, wird natürlich auch noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass dann so Leute wie Wladimir Putin um die Ecke kommen, der die Tötung des iranischen Religionsführers als einen zynischen Verstoß gegen alle Normen der menschlichen Moral und des Völkerrechts kritisiert hat. So, jetzt stehst du davor und denkst, welche Flasche trinke ich zuerst leer?
Ja, das gerne.
Und was mich wirklich am meisten im Moment bei dieser ganzen, also ich habe alle Sympathien für die Menschen, auch gerade in Deutschland, die Iraner, die hoffnungsvoll irgendwie da hingucken. Ich kann das total nachvollziehen. Ich tue mich halt total schwierig mit diesen Quartalsirren in Amerika. Also ein Pete Hegseth, den du jetzt auch immer siehst mit seinem Einstecktuch da mit der amerikanischen Flagge drauf, dann hat er jetzt.
Du meinst
immer,
den Kriegsminister?
Ja, da fing's ja schon an.
Ja.
Also nicht mehr Verteidigungsminister, also Trump ist ins Amt gestartet, hat gesagt, also ich fange keine Kriege mehr an, ich beende alles. Und das Erste, was sie machen, ist das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umzubenennen. Und die Sprache, die der Hexes da benutzt, der hat jetzt die Tage auf einer Pressekonferenz, hat er nochmal gesagt, wir treten auf sie ein, wenn sie am Boden liegen. Und das ist so eine Sprache, wo ich mir denke...
Ja, das ist eine gewalttätige Sprache. Und wenn hinter dieser gewalttätigen Sprache denn eine Strategie stecken würde, aber die ist ja, wenn ich das jetzt mal so beurteilen muss, nicht so wirklich zu sehen. Weil Donald Trump, der wurde ja jetzt auch immer wieder gefragt, was habt ihr denn vor? Was ist denn der Plan? Und wo er jetzt auch sagte, ja, also das war jetzt in dem Gespräch, glaube ich, wo der Merz bei ihm war, wo er auch sagte, ja, es gab da so ein paar Nachfolger, die hatten wir so im Auge, aber die sind jetzt alle tot. Hat er gesagt. Und die nächste Reihe, da waren auch einige dabei, die wir noch kannten, die sind auch tot jetzt. Und die dritte Reihe, die jetzt da steht, die kennen wir nicht.
Aber irgendeiner so, also Donald Trump nach einem Plan zu fragen, ist ungefähr so erfolgreich wie ein Dementen nach dem Weg. Also,
ja. Aber das wäre schon gut, wenn man denn einen Plan hätte. Weil, ich meine, wir müssen nochmal den Elefant im Raum, müssen wir natürlich nochmal ansprechen. Weil natürlich ist es so, das ist diese berühmte Ambiguitätstoleranz, die man dieser Tage, was denn?
Nein, ich freue mich immer, wenn du so Wörter benutzt, die du heute gegoogelt hast. Das ist ja, zeigt ja, dass du dich ja so ein bisschen vorbereitet hast.
Duden ist offen, Fremdwörterlexikon. So, und diese Ambiguitätstoleranz, das heißt ja, dass man verschiedene Widersprüche aushalten muss. Und zum einen ist es natürlich absolut so, dass man die Hoffnung teilt mit den Menschen im Iran, die unter diesem schlimmen Regime gelitten haben, dass es für sie jetzt eine bessere Zukunft gibt.
Aber jetzt stelle ich dir mal eine Frage.
Ja.
Also, das eine ist ja, dass wir dieses moralische Dilemma haben, dass wir sagen, okay, Völkerrecht ist ganz wichtig, aber wir können nachvollziehen, dass die Menschen im Iran und so, das ist ja das Dilemma, was wir haben, und das ist auch nachvollziehbar. Aber muss nicht ein Bundeskanzler da viel klarer auftreten und eigentlich, also ich denke mir immer, wenn wir es als Bürger das Dilemma, aber er sollte ja eigentlich...
Hey, ich hab vor allem hier mal zwei Schnipsel mitgebracht. Friedrich Merz sprach ja auch auf dem Parteitag der Union und da sagte er das hier.
Diese neue Welt ist rauer und ja, sie ist gefährlicher. Denn wo Regeln nicht mehr zählen, da wächst und steigt das Risiko von Konflikten.
So, jetzt korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber er plädiert doch hier für eine Welt der Regeln, in der Regeln eingehalten werden. Oder zumindest sagt er, das wäre schon besser, wenn Regeln eingehalten werden. Oder kann man das so interpretieren? Was sagen Sie? So, und dann habe ich jetzt aber hier ein Statement von Friedrich Merz, nachdem dieser Angriff stattgefunden hat, da sagte er das hier.
Daraus zieht die Bundesregierung nüchtern Schlussfolgerungen für unser eigenes Handeln, völkerrechtliche Einordnungen werden dabei relativ wenig bewirken. Das gilt umso mehr, wenn sie weitgehend folgenlos bleiben. Appelle aus Europa, auch aus Deutschland, die Verurteilung iranischer Rechtsbrüche und selbst umfangreiche Sanktionspakete haben über Jahre und Jahrzehnte wenig ausgerichtet. Das hat auch daran gelegen, dass wir nicht bereit waren, grundlegende Interessen notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Deshalb ist jetzt nicht der Moment, unsere Partner und Verbündeten zu belehren. Bei allen Zweifeln teilen wir viele ihrer Ziele, ohne selbst imstande zu sein, sie auch tatsächlich zu erreichen.
Er sagt ja hier im Prinzip völkerrecht, hat nichts gebracht.
Na, doch, also lassen wir's. Völkerrecht ist eine schöne Geschichte, aber du musst es militärisch durchsetzen.
Ja, ich habe es noch nicht mal so verstanden. Er hat ja am Anfang gesagt, das hat ja alles die Jahre nicht geklappt, ja, was wir da gemacht haben. Also lassen wir's. Also im Grunde ist das die Aussage, völkerrecht nice to have, aber nur dann, wenn's geht. Oder?
Naja gut, also in der Analyse hat er ja recht. Die Frage ist nur, ob das die richtige Position für Deutschland in der internationalen Gemeinschaft ist.
Vor allem, weil Friedrich Merz ja einer ist, der immer so auf das Einhalten von Regeln pocht. Das ist ja, also er ist ja auch immer so, wenn er so den inneren Stromberg beschwört und, ja, und so erzählt, hier nicht blau machen, ja, nicht so viel krank sein, ja, und 4 Tage auch, Freunde, da läuft nicht.
Das,
ja,
finde ich, ist übrigens auch noch so eine interessante Beobachtung, die ich immer wieder mache. Ich finde, er hat kein Problem, nach unten hin zu beleidigen. Also, und immer wenn er Leuten in seiner Gehaltsklasse begegnet, sitzt er da, lässt sich da vom Trump am Knie rumfummeln und hat irgendwie seine Eier im Garten vergraben. Ja.
Da kann man sagen, er hatte da einen Knoten. Und
ja, die Frage ist, wo?
Ja. Aber man muss ja sagen, es gibt ja viele Probleme, die jetzt mit der ganzen Situation zusammenhängen. Es war natürlich auch eine Frage, was ist jetzt mit den Touristinnen und Touristen, die in Dubai jetzt festsitzen und nicht ausfliegen konnten.
Das war unsere größte Sorge.
Das war, ja, und das, also samstags hat ja dieser Angriff morgens stattgefunden, wenn, ja, ich es richtig im Kopf habe. Also am 28. morgens und am 29. war abends Bericht aus Berlin, die Sendung, und dann hat man seitens der Bundesregierung das schärfste verbale Schwert hingeschickt, das in der Politkommunikation zu haben ist. Und zwar Katharina Reiche. Eine Frau, bei der ich immer beim Reden denke, sie hasst jedes Wort, das sie sagt. Weil die ist so leer wie die Gasspeicher und ist überhaupt nicht mehr, ist noch nicht mal mehr grundlastfähig. Und auf jeden Fall spricht dann der Journalist sie an.
Viele Touristen hängen ja jetzt im Moment in der Region fest. Und der Kanzler hat denen heute nicht viel Hoffnung gemacht. Er hat gesagt, das sind so viele, da können wir erstmal nicht viel machen. Was ist Ihre Botschaft an diese Menschen, außer durchhalten?
Zunächst erstmal tatsächlich Ruhe bewahren. Es sind ja nicht nur Urlauber in der Region, sondern tatsächlich viele, die dauerhaft ihren Aufenthalt mittlerweile in Abu Dhabi oder in Dubai haben. Dabei handelt es sich tatsächlich um viele 10.000 Menschen. Gilt es, Ruhe zu bewahren. Das Auswärtige Amt stellt regelmäßig Informationen zur Verfügung, berichtet über die Lage. Diese Informationen werden tagtäglich erneuert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gilt es tatsächlich zunächst erstmal, sich vor Ort aufzuhalten, ruhig zu verhalten. Der Luftraum ist gesperrt. Alles andere wäre auch nicht zu verantworten.
Also wenn ich früher vor meinem Lehrer spontan für ein Referat aufgerufen worden bin, dann hat es ähnlich geklungen.
Wahnsinn. Nee, man sieht bei ihr immer wieder, wie das irgendwann mit KI alles aussehen wird.
Zitat. Philipp,
ja,
es bleibt heiter.
Ja.
Ich habe mir den gesamten Bundesparteitag der CDU angeschaut.
Nicht dein Ernst, na, den kompletten Parteitag.
Selbstverständlich.
Ich finde, du hast eine masochistische Grundlastfähigkeit für diese Sendung, die ich immer wieder bewundere.
Ja.
Wie war's denn?
Also war in Stuttgart, das, ja, wird man auch hören,
ja,
dass es in Stuttgart stattgefunden hat. Da gehe ich gleich drauf ein. Also das Motto des Parteitags war Verantwortung verpflichtet.
Absolut.
Super, oder?
Ja.
Adel auch, und wir alle wissen, was das dieser Tage wert ist. Aber gut, so. Merz ist als CDU-Chef wiedergewählt worden im ersten Wahlgang. Das kennt er gar nicht mehr.
Nee.
So.
Vor allen Dingen, ja. Und Angela Merkel war sogar da.
Ja.
Wir hatten in der Folge vor dieser Hans-Ulrich Jörges.
Kennt man den noch?
Hans-Ulrich Jörges?
Kolumnist vom Stern, heute, genau, geht er so ein bisschen.
Der hat so einen Namen, das klingt immer so, als ob man gerade einen Frosch erwürgt hätte. Hans-Ulrich Jörges. So. Und der saß bei Welt TV auch grundlos in der Kulisse rum. Und wurde gefragt, warum Angela Merkel denn jetzt wohl zu diesem CDU-Parteitag kommen würde, woraufhin er gesagt hat, Zitat, sie kommt zu dem Parteitag, um an seiner Nervosität zu naschen.
Und wisst ihr was? Ich glaube, das kann sogar sein, dass die Merkel, die ist ja keinen Tag älter geworden, dass sie so ein kleines Flakon auf ihrem Nachttisch stehen hat mit Angstschweiß von Friedrich Merz. Und das war alle und ja. Das wollte sie nachfüllen. Ja. Und weißt du was, Philipp? Gibt's sogar in Tablettenform. Merz Spezialdrausche ist. Ich mag sowas. Ja.
Es gab übrigens auch wirklich auf diesem Parteitag diesen Cringe-Moment, wo die beiden sich das erste Mal begegnet sind. Das fand ich total faszinierend, weil beide haben sich so die Hand gegeben. Dann merkte man, eigentlich wollen beide wieder weg.
Ja.
Dann haben sie gemerkt, da sind Kameras. Und dann haben sie sich noch so 30 Sekunden völlig zwanghaft. Kennst du es, wenn man auf so einer Party jemanden trifft, wo du denkst, um Gottes Willen nicht... Und dann, ja, ja, und Kinder?
Ja.
Übrigens auch damals sehr schön, als Merz gewählt wurde, also bei der Kanzlerwahl ist er beim ersten Mal durchgefallen, da war sie ja auch schon da. Und da ist sie ja nach dem ersten Wahlgang gegangen mit dem Kommentar, sie hätte noch Termine. Das... Ja, sie hat keine Zeit, gab sie, okay, Entschuldigung, ja, mach du.
Nein, nein, also vom Grundsatz her hätte es kein Wohlfühlparteitag werden dürfen, weil es gibt ja viele Konfliktlinien, auch innerhalb der Union, innerhalb der CDU, gab Diskussionen, die aufgebracht worden sind, Lifestyle, Teilzeit ist diskutiert worden, die Umfragewerte von Friedrich Merz, also da gilt ja der alte Fußballspruch mittlerweile, willst du den Friedrich oben sehen, musst du die Tabelle drehen, weil... Ich glaube, in der Beliebtheit nach März kommen nur noch Spahn und Keuchhusten. Und das sind alles ja Themen, die man besprechen müsste, auch auf so einem Parteitag. Aber man hat sich entschieden, es stehen ja da Wahlen an in den Bundesländern. Wir machen Empowerment, Self-Empowerment. Und das hat man schon gespürt bei der Begrüßung. Manuel Hagel, das ist der mit den rehbraunen Augen, ja. Wir hatten es vorhin schon, der hat diesen Parteitag ja mit eröffnet, indem er hier so mal so die Temperatur vorgegeben hat.
Krisenzeiten waren immer Zeiten für Christdemokraten und deshalb kommt es jetzt auf uns an. Wir haben nicht nur das C, wir haben auch das U. Und dieses U macht uns unglaublich stark, weil es immer das Gemeinsame betont, weil es immer die Einigkeit betont, weil es immer das Zusammenführende betont. Und in einer Gesellschaft, die immer lauter, die immer schriller wird, wo einige wenige immer glauben, uns ein Land in einzelne Gruppen einteilen zu können, es braucht uns jetzt einfach. Wir müssen das richten. Es kommt auf die deutsche Christdemokratie an. Herzlich willkommen bei uns in Stuttgart. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, da fühlt man sich doch schon direkt abgeholt.
Was mich aber jetzt interessiert, was ist denn aus dem Tee geworden?
Ja. Aber Philipp, eine Frage an dich.
Ja?
Wie stehst du zu Schwäbisch?
Ich finde es schlimm.
Nein, ich finde... Wir haben natürlich auch Hörerinnen und Hörer aus diesem Bereich.
Aber ich kenne sogar ein schwäbisches Wort, Muckesäckele.
Was heißt das?
Das ist der Sack von der Mücke, Muckesäckele.
Warum weißt du ausgerechnet dieses Wort?
Tja.
Warst du mal irgendwann in Stuttgart, bist von der Mücke gestochen worden?
Ich habe da mal für eine Zeitarbeitsfirma Kehrwoche gemacht.
Jetzt im Ernst? Nein. Du, ich glaube dir mittlerweile... Hätten Sie es auch geguckt? Sie haben vorne haben so geguckt, als ob er es ernst meint. Ja? Aber bei einer Zeitarbeitsfirma, Muckesäckele, okay, wir fragen nicht weiter. Also, Hagel spricht hier vom C und vom...
Ja, vom Manuel. Vom,
das C lässt er so ein bisschen hinten runterfallen.
Ein super Typ.
Ja? C lässt er hinten runterfallen, ist bei der Union ja sehr beliebt. Aber es ist auch bemerkenswert, er spricht ja von einigen wenigen, die versuchen, die Bevölkerung in Gruppen einzuteilen.
Ja.
Das fand ich auch spannend, dass das von der CDU kommt, ja, die ja auch ab und an schon mal wieder dazu tendieren.
Zwischendurch mal.
Ja.
Also jetzt hauptsächlich bei Bürgergeldempfängern, Arbeitnehmern.
Rentnern. Ja, es wird schon schwer in Gruppen eingeteilt.
Ja.
Ja. Aber dennoch, es war so eine Emotion der Hoffnung, die jetzt aus diesen Worten durchgeschwungen ist. Und die wurde dann auch aufgenommen vom Oberbürgermeister von Stuttgart, Frank Nopper. Das ist der,
wie nicht heißt der, mit
der? Nopper, nicht das Eis, das ist
Nopper.
Nogger, das, also er heißt Nopper.
Wie ein Knoppers, nur ohne K, ja, und S.
Nopper die einen, genau. Und ich finde, Er hat auch Grußworte gesprochen und es erinnerte mich, tut mir leid, dass ich so sagen muss, ein bisschen an so diese alten Schwarz-Weiß-Wochenschau-Filme.
Der CDU-Bundesparteitag findet nach 1956, nach 1984 und nach 2004 heuer zum vierten Mal in Stuttgart statt. Stuttgart entfaltet bekanntermaßen immer wieder die magnetische Anziehungskraft einer politischen Pilgerstätte. Deswegen überrascht es mich auch überhaupt nicht, dass heute sowohl der Herr Bundeskanzler als auch die Frau Altbundeskanzlerin mit großer Begeisterung nach Stuttgart gepilgert sind.
So was sagt. Der hätte fast gesagt, die Bundeskanzlerin.
Ja,
aber im letzten Moment. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken.
Ja. So, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Was sagen Sie zur politmagnetischen Anziehungskraft von Stuttgart hier in Bonn?
Aber gibt's heute Abend Baden-Württemberger hier?
Oh! Wo kommen Sie her, aus Bavü? Böblingen. Das ist in der Nähe von Stuttgart, oder?
Ich wohne im Ruhrpott.
Sie wohnen im Ruhrpott?
Ja.
Gut. Hauptsache nicht in Berlin. Ich höre immer, das ist da immer so ein Problem. Und Carsten Linnemann.
Oh ja.
Unser Lieblingspolitfrettchen.
Einfach mal machen.
Ja. Carsten, einfach mal machen, Linnemann. Der hat auch, ich würde sagen, ein bisschen eine gebremste Euphorie mitgebracht.
Oh.
Achtung, also er war schon sehr heiser.
Ich mache diese Arbeit unglaublich gerne. Ich sehe mich als Ihr Dienstleister, der versucht, alles umzusetzen, was die Partei will. Denn nur das bringt uns nach vorne. Ich liebe dieses Land. Die CDU mag ich.
Und ich kann Ihnen nur raten, mal so einen Versuch.
Was für ein grandioses Timing. Er macht dann auch noch so eine Pause.
Ja.
Die CDU und du denkst, oh, mag ich?
Ja. Sagen Sie mal zu Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zu Hause, du, ich liebe unsere Wohnung. Ich liebe unsere Stadt. Dich mag ich.
Mag ich.
Ja, ich finde das als Versuch einfach mal. Ja. Ich meine, Linnemann muss natürlich auch immer so ein bisschen aufs Gas treten. Und da ist ihm das Gaspedal ein bisschen abhanden gekommen. Aber es gibt natürlich auch noch echte Emotionen. Und für die ist auch immer Karl-Josef Laumann ein absoluter...
Oh, ich bin ja totaler Karl-Josef Laumann-Fan. Sie auch? Nein?
Nein.
Ich bin ein riesen Karl-Josef Laumann-Fan.
Also Laumann ist zumindest wirklich... Also
der sprechende Trecker.
Also wenn er am Mikrofon steht, ist er echt wirklich...
Großartig.
Es ist hörenswert.
Ist der beste SPDler in der CDU.
Ja. Und das hört man jetzt auch in dem O-Ton hier. Achtung.
Und die Menschen finden es in diesem Gesundheitssystem nicht okay, dass gesetzlich Versicherte mittlerweile im Schnitt 42 Tage auf einen Facharzttermin warten. Auch da müssen wir für sorgen, dass das System erreichbarer wird für die Menschen in diesem Land und dass man sich nicht als gesetzlich Versicherte, als Patient zweiter Klasse vorkommt. Das ist nicht die Politik der CDU und einer Volkspartei.
Ja, aber es war schon, hatte schon fast was Horst Schlemmer-artiges, oder? Er war kurz vor der Brosche.
Aber Laumann wirkt so, immer so, als hätte er sich an einem Redner, der gerade am Pult war, vorbeigedrückt. Als wäre er so von unten nach oben gerannt gekommen und hätte sich so, lass mich jetzt auch mal was sagen. Geh doch hier doch nicht weiter.
Oder? Aber man merkt bei ihm, finde ich, die echte Emotion und die Authentizität.
Echtes politisches Feuer. Ich finde, das kann man bei ihm absolut sagen. Jetzt kommt ein anderer, der auch, sagen wir mal, auf sehr niedriger Flamme gekocht hat, auf den alle gewartet haben. Friedrich Merz hat seine große Rede gehalten, von der man mit Fug und Recht, glaube ich, sagen kann, sie war lang.
Ja.
75 Minuten hat er gesprochen. Davon, glaube ich, knapp 30 Minuten über Außenpolitik. Also genau das, was die hören wollen im Saal. Das war so sagen wir mal, ein Remix seiner Rede bei der Sicherheitskonferenz in München.
Und die besten Gags.
Das Beste aus den 90ern und die aktuellen Hits von heute. Und Friedrich Merz, du hast mich so drauf gebracht und ich habe mal so drauf geachtet. Der macht mittlerweile bei manchen Reden derartige Sprechpausen, dass man sich fragt, ist der Mann ein Navigationsgerät von 1996? Ist er quasi so eine Art TomTom der Politik? Also ich habe hier mal, Sie müssen gar nicht auf den Inhalt groß, also ich habe hier mal einen Supercut gemacht. Das ist wirklich von mir nicht bearbeitet. Sie hören immer die Piepser, wenn das also in der Position der Rede springt. Aber so hat Friedrich Merz über weite Strecken geklungen. Achtung.
Fast genau auf den Tag, vor einem Jahr, wurde in Deutschland ein neuer deutscher Bundestag gewählt. So entsteht eine neue große Strategie. Und zwar für Deutschland in einem geeinten Europa. Denn auch Demokratien brauchen Partner und Freunde. Ich gebe zu, ich hätte vor Jahr und Tag diesen Begriff der Souveränität noch nicht so verwendet. Deswegen werden wir weiter Reformen machen müssen.
Ja. Ja. Da hat er schon vergessen, wie der Satz angefangen hatte. Weil das so lange
gedauert hat. Da hat er selber nicht mehr gewusst, wo er herkam. Ja. Das ist es. Aber was ist es? Denkt er quasi über das, was er sagt, selber nach? Und
das finde ich erstmal gut. Also, wenn er reflektiert.
Ist es so, wäre meine Frage.
Ich glaube, dass
er einfach, weiß ich nicht, hat er viele kleine Schlaganfälle? Man weiß es ja nicht. Das ist, oder er streckt einfach die Wörter wahnsinnig, damit die Leute nicht merken, dass es keinen größeren Sinnzusammenhang gibt. Das weißt du, wenn du...
Ja. Das ist einfach... Also es ist vor allem, es ist wie so eine Art Bullshit-Bingo schon fast. Es werden so Wörter gesagt, die erstmal politisch aufgeladen klingen. Souveränität. Neue Welt. Und es klingt nur gut.
Aber ich glaube, so wie der Merz redet, für den ist damals auch beim Handy die Flatrate eingeführt.
Ja.
Hat sich monatlich da immer ruiniert, wenn er telefoniert hat.
Ja, und wenn Sie jetzt sagen, aber Tobi, jetzt sei nicht so oberflächlich, komm doch mal zu den Inhalten.
Ja, bitte.
Haben Sie vollkommen recht. Friedrich Merz hat natürlich auch wirklich profunde Dinge vorbei an allen Oberflächlichkeiten gesagt.
Europa braucht ein starkes Deutschland. Ein starkes Deutschland ist Voraussetzung für ein starkes Europa. Und umgekehrt gilt dies natürlich auch.
Siehste, deswegen macht er die langen Pausen.
Und jetzt muss man sagen, das hat in der Halle nicht wirklich zu Begeisterungsstürmen geführt. War natürlich auch nicht hilfreich, dass die Alkoholverbot tagsüber ausgesprochen hatten.
Das hat er ausgesprochen.
Genau.
Die durften alle keinen Alkohol trinken.
Ja, das ist das, was bei der CDU unter innere Sicherheit fällt.
Ja.
Also die konnten sich jetzt noch nicht mal schön trinken. Und da hast du dich so gefragt, okay, das ist ja auch immer so eine Veranstaltung, so ein Parteitag für die Partei. Das ist so ein bisschen so wie bei Braveheart.
Genau, und dass er die eigene Partei auch begeistert.
Bei Braveheart, weißt du, wo er vor den Kriegern entlangreitet und sagt, hier, wir lassen uns unsere Ehre nicht nehmen. Ja, also dass da so ein bisschen Emotionen
so ein bisschen
entsteht.
Laumann.
Ja, so ein bisschen Laumann. So, und jetzt würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es gab nicht Themen, wo dann die Menschen bewegt waren.
Ja, welche denn?
Achtung.
Stellt euch mal einen kurzen Augenblick vor. Im Auswärtigen Amt wäre noch eine Grüne, im Wirtschaftsministerium immer noch ein Grüner und im Innenministerium ein Sozialdemokrat. Liebe Freundinnen und Freunde, dann wären die Probleme unseres Landes wahrscheinlich unlösbar.
Und dann hat er die Decke abgedeckt. Da war da wirklich, wenn es gegen die Grünen geht, ist Riesenstimmung.
Und deswegen saß der Abenteuer bei Welt-TV und gesagt, es ist nicht kompliziert, sondern verknotet.
Ja. Und es wird zu viel gerudert.
Ja.
Es wurde natürlich auch gesagt, dass es nicht leicht ist zu regieren. Das hat Merz auch gesagt. Also das hat ja schon Mitleid manchmal, aber auch oft mit sich selbst. Und das hat er auch zum Ausdruck gebracht. Das ist auch sowas, wo ich mir dachte, okay, also wenn du Stimmung erzeugen willst, ob das der Weg ist. Also er schließt ja, man hat es gehört, also eine Koalition mit den Grünen ist nicht zu erwarten.
Ist nicht mehr so Thema, ne?
Ja, das schiebt er weg.
Ja.
Und sagt dann auch, jetzt hier Linke und AfD, das schließt er auch aus. FDP,
bleibt nicht viel übrig.
FDP ist ja nur noch in homöopathischen Dosen vorhanden.
Ja.
Friedrich Merz sieht auch schon selber, dass da nicht mehr viel bleibt. Weil du hast mitgerechnet, wer bleibt jetzt noch an Parteien?
SPD.
So, und da sah er das hier.
Mir ist vollkommen bewusst, dass damit die beiden verbliebenen Parteien der demokratischen Mitte, der Union und der SPD, dass wir voneinander abhängig sind. Beide Parteien leiden nach innen an diesem Zustand. Die Sozialdemokraten, aber wir auch.
Oh. Aber ich finde gut, dass er allen Mut zuspricht. Ja.
Ist Leiden ein gutes Fundament für Politik?
Naja, also so wie ich seine Politik im Moment betrachte, ist ja Leiden so eine Überschrift. Also es heißt, die müssen mehr arbeiten, die Rentner müssen später in Rente gehen, Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung, also es Leid, also es...
Du bist ein böser Mensch.
Wieso?
Doch, sagt der Merz.
Ach so.
Du verstehst den Miss.
Okay.
Merz und die Union sind missverstanden. Das bringt er ganz deutlich zum Ausdruck. Du, lieber Philipp, solltest dir das, was er jetzt sagt, mal hinter die Ohren schreiben.
Okay.
Und dann höre ich in diesem Zusammenhang häufig, die CDU sei nicht nah genug an den Menschen. Sie sei vielleicht sogar hartherzig. Sie unterstelle den Menschen Faulheit. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist eine böswillige Unterstellung. Wir unterstellen niemandem Faulheit. In Deutschland wird hart gearbeitet. Wir sind nach wie vor ein leistungsstarkes Land der Schaffer und der Macher. Aber wir unterstellen unseren Kritikern Denkfaulheit, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass wir ein paar falsche Anreize im System haben, dass wir zu starke Regeln haben und unsere Leistungskraft mit einem Bürokratiekorsett abgeschnürt wird.
Ja, mein Hals wird gerade auch abgeschnürt. Also du merkst, es ist missverstanden. Es ist Denkfaulheit, die wir beide an den Tag legen, wenn wir der Union sowas unterstellen. Und dieser Friedrich Merz, der das gesagt hat, der war bei einer Wahlkampfveranstaltung in Volkmarsen, wer kennt es nicht, das ist irgendwo in Hessen, da hat er sehr, sehr flüssig gesprochen, der Herr Merz. Und wenn man das hört, was er da jetzt sagt, kann man das überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Union und insbesondere er als kaltherzig empfunden werden. Da hat Friedrich Merz nämlich das sympathische Zitat abgelassen.
Meine Damen und Herren, wir werden noch mal über die Leistungsbilanz der letzten Olympischen Winterspiele miteinander sprechen müssen. Das war gut, aber nicht gut genug. Nur wenn in den Schulen keine Noten mehr vergeben werden, wenn im Sport nur noch Teilnahmeurkunden ausgestellt werden, dann brauchen wir uns auch nicht darüber zu wundern, dass irgendwann auch bei Olympiaden nur noch Teilnehmerurkunden ausgestellt werden. Nein, wir wollen aufs Treppchen und wir wollen oben aufs Treppchen. Da gehören wir hin.
Ach, sympathisch, oder? Da geht einem das Herz auf.
Das ist eine böswillige Unterstellung. Ja.
Vor allem in welchen, in den Schulen keine Noten mehr vergeben werden, ist da habe ich was nicht mitgekriegt?
Ich habe keine Ahnung, aber ich finde, er schafft einfach sympathische Momente. Ist einfach, er ist für mich so ein bisschen der Kai Pflaume der Politik. Er ist ein sympathisch.
Nur die Liebe zählt.
Nur die Liebe zählt. Was war denn dein Eindruck vom Grundvibe bei diesem Parteitag? Also steht die Partei geschlossen hinter Merz? Haben die wirklich auch Bock? Wie waren die Reaktionen auf seine Rede? Also war das der entscheidende Moment, als Merz seine Rede gehalten hat?
Vereinzelt habe ich das Gefühl gehabt, hat man versucht darzustellen, dass man begeistert ist. Gitta Connemann zum Beispiel, das ist die mit der Lifestyle-Teilzeit.
Absolut.
Die hat gesagt, hier, das war eine Rede, super. Friedrich, du dienst Deutschland, hat sie gesagt. Das hat sie als Lob formuliert, aber ganz viele haben auch gesagt, ja, es war schon lang. Und er hätte ein bisschen mehr auf die Themen eingehen müssen, die jetzt wirklich uns alle umtreiben. Merz braucht immer, ihr habt das Gefühl, Feindbilder. Er ist kein Mann des positiven Empowerments, sondern er sucht immer irgendwie, was hier die Sportlerinnen und Sportler, das war nix. Und das liegt hier an den Schülerinnen und Schülern, die auch nichts mehr leisten müssen und so. Also er braucht irgendwie immer so etwas, an dem er sich hochziehen kann, auf das er dann irgendwie runterschauen kann. Aber ich bin vielleicht auch wirklich, ich linksgrün versiffter Kabarettist, auch unfair. Weil Friedrich Merz sich schon auch den Themen annimmt, um die es geht, den entscheidenden Themen zuwendet mit seiner Wirtschaftskompetenz. Friedrich Merz ist ja mit Packungsaufschrift, kann Spuren von Wirtschaftskompetenz enthalten. Ist er ja in dieses Amt gekommen. Und da hat er sich zu einem ganz entscheidenden Thema geäußert, dass wir gerne mal, da kannst du mal dich hinterher zu äußern, ob das für dich eine sinnvolle Aktion ist. Und zwar hat Merz das hier gesagt.
Das Aus vom Verbrenner aus muss kommen, denn nur so bleiben wir technologieoffen in Deutschland und sorgen dafür, dass die Automobilindustrie eine gute Zukunft hat.
Absolut, und das Ding ist ja super gereift. Ja. Dann haben wir 2,12 Euro. Ja, ist voll aufgegangen.
Aber mal ehrlich, diese Logik habe ich noch nie verstanden. So, der Weg in die E-Mobilität ist beschritten.
Naja gut, aber der Weg ist ja klar. Also ich glaube nach wie vor, die deutsche Automobilindustrie war auf Luxuskarren ausgerichtet. Der Verkauf auf dem Weltmarkt ist gut gelaufen. Und die haben den Riesenwandel, der in China angestoßen wurde, einfach komplett verpasst und verpennt. Und jetzt versucht die Politik natürlich, das nach hinten raus ein bisschen zu retten, damit diese Industrie nicht komplett vor die Hunde geht, weil sie eben die falschen Entscheidungen getroffen haben. Also das ist ja letztendlich, versuchen sie dann nur einen Fehler zu beheben, der vor allen Dingen in der Wirtschaft passiert ist, der aber am Ende des Tages von den Bürgern bezahlt werden wird.
Ja. Und ich finde, da macht die Union niemandem was vor in der Politik, Probleme zu lösen, die sie selber ausgelöst haben. Ja, das ist wirklich, da sind sie ganz vorne dabei. Aber Friedrich Merz, ich will mich nicht länger mit Friedrich Merz jetzt aufhalten. Die Rede war jetzt nicht spannender inhaltlich. Ja. Er hat noch diverse Ministerinnen und Minister gelobt. Unter anderem hat er auch Katharina Reiche nochmal lobend hervorgehoben. Endlich mal keinen Grünen mehr da im Wirtschaftsministerium, sondern die Reiche. Und Katharina Reiche hat auch eine Rede gehalten. Auch das war mitreißend. Sie hat ihre politischen Prioritäten in emotionalen Worten zusammengefasst.
Wir müssen die Dinge wieder zusammenbringen. Wachstum und Wohlstand zusammen. Wachstum ist wichtig, Wohlstand ist wichtig und ja, das Bewahren der Schöpfung. Es ist auch wichtig. Wir brauchen wieder wettbewerbsfähige Energiepreise. Ja.
Also die Schöpfung ist auch wichtig. Die Schöpfung ist auch wichtig.
Das war aber auch wieder so ein Wortbingo, oder? Wachstum, Wohlstand, ja, Schöpfung auch. Aber Wachstum, Wohlstand ist wichtig. Müssen wir zusammenführen, weil sonst gehen die getrennte Wege. Und wenn die sich erstmal haben scheiden lassen, dann, Karl Theodor, kannst du mich abholen? Ich bin hier fertig. Wohlstand und Wachstum. Und ja, auch das Bewahren der Schöpfung.
Und sie ist ja auch mit...
Der Koitus ist nach wie vor, ja?
Nein, bitte, was wolltest du... Bei Koitus hattest du mich. Was wolltest du sagen? Nix. Ah, jetzt ziehst du wieder zurück. Achso, das habe ich so nicht gemeint. Egal, nein. Ist das ihr Niveau hier vorne? Ich habe das wirklich... So meinte ich das gar nicht. Nein, aber du siehst ja, dass Katharina Reiche wirklich auch mit einer Stringenz und einer Kompetenz sich an die richtigen Themen ranarbeitet. Also auch jetzt die Heizung, der Heizhammer, Habecks Heizungsgesetz, wie es ja genannt wird. Habecks Heizungsgesetz ist, also das ist ja überall auch in den Medien gewesen, haben sie jetzt zurückgedreht in einer Art und Weise, wo jetzt vor allem Mieterinnen und Mieter gucken müssen, wo sie bleiben, weil, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, gibt es ja für theoretisch derzeit noch für den Vermieter die Möglichkeit, Öl- und Gasheizung weiterlaufen zu lassen und die gestiegenen Kosten dafür, die steigen werden, bei den Mietern liegen zu lassen.
Richtig.
Ja.
Und man darf ja nie vergessen, das ursprüngliche Gesetz war ja von der CDU.
Ja, ja.
Der Altmaier hatte das nur in der Schublade versteckt, weil die Merkel keinen Bock hatte, die Leute mit so einem Scheiß zu belästigen. Und der Habeck hat den riesen Fehler gemacht. Der hat rausgeholt und hat gesagt, komm, wir gehen mal einen Schritt nach vorne. Und da wurde gesagt, hier geht keiner mehr nach vorne. Solange wir einen Rückwärtsgang einen drin haben, ja. Also die haben im Prinzip ihr eigenes Gesetz jetzt dreimal hin und her gedreht und haben den Leuten gesagt, wir geben ihnen ihre Freiheit zurück.
Ja, oder um es mit den Worten von Jens Spahn zu sagen.
Heizungsgesetz abschaffen, so haben wir es versprochen, so habe ich es versprochen vor 2 Jahren und so machen wir es jetzt. Entscheidende Botschaft, der Heizungskeller wird wieder zur Privatsache. All die Habeckschen Gängelungen, die Überbürokratie, die Beratungspflicht, all das schaffen wir ab, wird gestrichen. Alles ist wieder möglich, vor allem auch im Bestand. Die Fernwärme, die Wärmepumpe, ja klar, werden sich freiwillig viele dafür entscheiden, aber eben auch Pellet-, Gas- und Ölheizung, dann mit einem steigenden Biogasanteil. Und lasst euch da jetzt nicht verunsichern, da versuchen einige gerade mit Horrorrechnungen zu sagen, es würde Gott weiß wie teuer, das wird es nicht.
Nein.
Es wird bezahlbar bleiben, es wird planbar bleiben und es wird im Zweifel auch günstiger sein, als das ganze Haus für die Wärmepumpe umzubauen im Altbau, wo es manchmal schwer möglich ist. Dass sich all die Neubauers dieser Welt, die Klimaideologen, die das am liebsten mit Zwang machen, jetzt aufregen, ist eher ein gutes Zeichen. Wir machen Klimaschutz mit Vernunft, dann hat er Akzeptanz. Die Ideologen haben die Akzeptanz verloren, die mögen jetzt schreien, das ist egal.
Man hat so das Gefühl, da redet sich einer selbst die Welt rund.
Ja, oder? Ist vor allem, finde ich geil, keiner, lasst euch nichts erzählen von irgendwelchen Rechnungen da.
Und schon
ja.
Gar nicht mit Fakten belästigen.
Nein.
Lassen. Es ist jetzt alles super.
Glaubt mir, Jens Spahn, ich kenne mich aus.
Ja,
Quelle, trust me, Bro. Also es ist... Es ist schon
die Kosten sind komplett unter Kontrolle.
Und gut, dass wir den Bericht aus Berlin haben.
Ja.
Wo Katharina Reiche, die ja nun federführend auch da am Start ist, nochmal in die Mangel genommen worden ist. Und wo man auch sieht, wie sie souverän auf Fragen, Nachfragen antwortet in dieser Hinsicht.
Frau Reiche ist wieder da und jetzt sprechen wir, wie angekündigt, über das geplante neue Heizungsgesetz. Viele Mieter machen sich Sorgen und auch die SPD. Wie hat am Wochenende jetzt gesagt, wir schauen da nicht zu, dass die am Ende die Zeche zahlen. Wie wollen Sie das verhindern?
Ganz grundsätzlich. Wir müssen die Energiewende so gestalten,
bitte
dass Klimaschutz machbar, aber bezahlbar wird. Was ändert sich mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz?
Das haben wir im Beitrag schon gesehen. Wir wollen jetzt auf die Situation der Mieter, die sich Sorgen machen.
Wir haben beide Interessen im Blick und das müssen wir auch, weil wir sonst den Klimaschutz nicht erreichen. Wir müssen zunächst erstmal Millionen von Hausbesitzern, das können Vermieter sein, aber auch Einzel- und Doppelhausbesitzer, müssen wir davon überzeugen zu investieren. Und das Heizungsgesetz hat Vertrauen gekostet. Der Absatz von modernen Heizungen ist eingebrochen.
Stimmt nicht.
Die Investitionen, die zu tätigen sind, das trifft übrigens sowohl für Fernwärmeausbau zu, als auch für moderne Heizungen, werden in einem modernen Mietrecht bearbeitet. Wir haben die Mieterinteressen sehr wohl im Blick. Aber die Mieter leiden ja in der Zukunft. Ja, die Mieter leiden, würden in der Zukunft leiden unter hohen CO2-Preisen. Und deshalb gilt es, die Sanierung voranzutreiben, die Förderung von modernen Heizungssystemen wie Wärmepumpen weiter verlässlich zu fördern, sodass überhaupt eine Umrüstung möglich ist.
Ich habe da jetzt nicht erkennen können, wie Sie Mieter am Ende schützen.
Ja, super, großartig. Ja.
Ist das der Hammer?
Ja.
Also es war allgemein relativ unerfreulich, was jetzt bei diesem Parteitag, also wie auf einmal diese Hurra-Atmosphäre des Parteitags sich dann in konkreter Politik umsetzt. Ich habe die Emotionen nicht rübergerettet gesehen in die Tagespolitik. Aber es gab eine erfreuliche Sache. Der Kollege Fabian Köster von der Heute-Show hat mit Daniel Günther gesprochen. Und ich weiß nicht, ob das Diskussionen hinterher gab in den Reihen der Union. Aber Fabian Köster hat Daniel Günther gefragt, was ist seine Lieblingsdebatte war, die die Union angestoßen hat. Hören Sie mal.
Was war Ihre liebste Debatte in den letzten Wochen, die von der CDU losgetreten wurde?
Ja, schon, also lieb im Sinne von, dass da so ein bisschen Dynamik entstanden ist, würde ich mal sagen. Lifestyle hat das schon
gebracht.
Also das habe ich so im engeren Umfeld auch mitgekriegt, dass die sich sehr respektiert fühlten, diejenigen, die so Ehrenamt machen, Angehörige pflegen und deswegen Teilzeit arbeiten, die fühlten sich da richtig abgeholt und haben gesagt, endlich kann ich wieder CDU wählen.
Ja, das glaube ich. Und zwei Tage später wird ihnen dann gesagt, du darfst nicht mal mehr zum Zahnarzt gehen.
Ja gut, aber das ist dann auch eine gewisse Konsequenz. Also ich finde, wenn man die Leute schon durchbeleidigt, dann finde ich, muss man dann aber auch gleich auch konsequent bleiben. Denn ich finde, sonst ist man nachher auch beliebig.
Ja. Das macht eine Volkspartei auch aus, denke ich.
Absolut, absolut. Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wenn der Wohnwagen hinten schlingert, Gas geben. So, das ist auch so ein Lebensmotto, da kommt man in der Politik echt weit.
Tobi.
Ja, Philipp.
Es ist Zeit für die Fragen.
Ja, wir haben aus dem Publikum heute Fragen bekommen, wieder wie immer, wenn wir live spielen. Das, liebe Zuhörer und Zuhörer zu Hause, das sind jetzt alles, also ist Manöverkritik, die aus den Reihen der Pantheon-Besucherinnen und Besucher jetzt hier herauskommen. Und eine Frage möchte ich gerne zu Beginn stellen, kommt von einem Gast heute Abend, Gästin Miso, weiß nicht, fragt, wie viele Verwandte beschäftigt ihr eigentlich gegenseitig?
Ja, wir haben beide so ein bisschen den Überblick verloren, wollen das aber jetzt mit DNA-Tests klären.
Aber kann man sagen, dass die AfD ein Familienunternehmen ist?
Absolut.
Ja.
Und vor allen Dingen, die haben Vollbeschäftigung. Was ich ja großartig fand, war Klaus Esser aus NRW, der AfD-Landtagsabgeordnete, der die 85-jährige Frau angestellt hat, die aus dem Homeoffice heraus für ihn Anträge gestellt hat. Und ich habe einen Antrag gefunden von ihr, den sie gestellt hat. Da stand drauf, 500 Gramm Hack... Von Kartoffeln und Haftcreme. Ja. Unglaublich. So, noch eine andere Frage?
Ja, selbstverständlich. Das ist eine Frage, die von Dieter, die richtet sich direkt an dich, lieber Philipp.
Ja.
Warum kommt Philipp Simon bei den Mitternachtsspitzen immer aus dem Spind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wahrscheinlich außer uns beiden niemand in diesem Raum interessiert. Aber als ich damals zu den Mitternachtsspitzen dazugestoßen bin, habe ich mich mit Jürgen Becker in Köln in einem Café getroffen. Und dann haben wir darüber gesprochen, naja, was ist so eine Rubrik, also was könnte man machen? Und da ich ja damals, als ich angefangen habe, auch hier im alten Pantheon noch den Pri-Pantheon gewonnen habe, da habe ich immer eine Zwangsjacke getragen und habe so ein bisschen was mit Verrückt und Spinnen zu tun gehabt. Und da kam der Jürgen dann an diesem Nachmittag auf die Idee und sagte, weißt du was, der spinnt. Und dann stellen wir einen Kasten hin, das ist ein Spinn. Und durch dieses simple Ding... Ah, der spinnt. Also das war so... Ja, ja, nee, also merk selber, wenn man es so erzählt, ist es dann auch nicht mehr so... Aber wissen Sie, dass ich den mal selber tapeziert habe von innen? Live, in einer Sendung. Und es ist auch immer noch der Spinn vom Anfang an. So, jetzt genug der... hast du noch eine interessante Frage?
Ja. Harald aus Königswinter.
Ist jetzt das... lass doch die Ortsnamen raus.
Das hat er, doch... hat er
hier
sind geschrieben?
Doch hier nicht bei einem anonymen Alkoholikern. Kannst du einfach die Frage...
Der also... ist Königswinter so, wohnen da auch die Adeligen von... Ist das... Ja? Ist das auch so... Oh, heute fahren wir mal nach Königswinter und flanieren. Ist das sowas? Durch die Allee. Und hinterher setzen wir uns aufs Chaiselong.
Du immer mit diesem Rumänisch.
Du, hast du mitbekommen, wir haben Post bekommen, wo sich Leute beschwert haben über unsere Aussprache von was Chaiselongue.
Ja.
Heißt es, ne? Chaiselongue.
Wir kriegen regelmäßig Briefe, weil die Leute auch ich sag doch manchmal auch irgendwie sowas
apropos sagst du immer.
Ja, und ich sag das natürlich absichtlich falsch,
aber da kriegen wir jedes Mal einen Hinweis, das ist nicht gut, dass er apropos sagt, weil das heißt apropos, wo ich mir jedes Mal denke, ja, klar. Ja. Okay, also auf jeden Fall Harald aus Königswinter, also einer der Adeligen, die dort wohnen, hat gesagt, was ist aktuell politisch so absurd, dass selbst ihr euch fragt, das können wir auf der Bühne gar nicht mehr toppen. Und es ist vieles.
Komplett alles, ja. Würde ich eigentlich... Also
ich erzähl's immer wieder gerne.
Gibt's noch eine andersrum, was ist gerade politisch, wo man sagt, Mensch, da läuft's.
Ja, oder was ist satirisches Material? Es ist wirklich, wirklich wahr. Die Leute glauben, dass Satire momentan total easy ist. Beim Bäckermoins hörst du immer, ach Herr Mann, Sie haben gerade ja im Kabarett so unglaublich viel Material.
Du gehst morgens zum Bäcker?
Ja, selbstverständlich.
Ich dachte, du isst nur glutenfrei.
Ja, aber
ich hab dich irgendwie in dieser Glühkohl-Fraktion eingeordnet.
Moment. Gibt's ja. Gluten erst ab 12 oder was willst du mir jetzt damit sagen?
Nein, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du morgens zum Bäcker, du bist doch nicht so ein Typ, der morgens zum Bäcker geht
aber
und
hallo.
Sich mit Menschen unterhält.
Aber hallo, ich gehe joggen in den Wald und anschließend stehe ich in Joggingklamotten beim Bäcker. Und wenn ich dann beim Bäcker stehe und ein
paar... Was kaufst du da immer?
Willst du das wirklich?
Ja.
Wir haben ein paar Brötchen, die nennen sich Voila. Das sind sehr leckere
Merken Brötchen. Merken Sie, das ist wahrscheinlich eine Patisserie.
Ja,
das ist... Der feine Herr Mann.
Also viele sagen ja, Mainz sei das Paris Deutschlands. Und was soll denn die... Also was...
Mainz ist eher das Darmstadt Offenbach. Also, aber
was eine Frechheit.
Mainz ist das Paris Deutschlands. Also was haben sie dir denn in Bembel geschüttet? Ja. Also, das Paris... Also wirklich, ich habe schon wirklich auf der Tour viele hässliche Städte gesehen, aber Mainz.
Das ist eine Frechheit. Wir haben eine wunderbare Stadt.
Absolut.
So, auf
ihr habt komplette Stadt mit Zone 30, weil sonst ist man so schnell durch.
Nein, es gibt ein Bewusstsein für Feinstaub.
Wir sind abgekommen.
Wir sind abgeschwiffen.
Ja.
Wir schwiften ganz schön, mein Freund. und deswegen schweife ich jetzt wieder zurück.
Ja.
Es wird allgemein zu viel gerudert, ohne dass gelenkt wird.
Richtig.
Auch bei uns hier im Podcast, muss ich sagen. So, also ich stehe morgens beim Bäcker und die Leute sagen dann immer so, ja, hey Mann, Sie haben doch gerade im Kabarett so unglaublich viel Material, wo ich immer sage, das ist kein Material, das ist schon fertig. Und das heißt also, eigentlich wird Satire schwerer, weil du halt versuchen musst, Satire soll ja die Realität überzeichnen, also da noch eins drüber zu setzen, ist nicht leicht, dieser Tag.
Jetzt haben wir mal eine ganz persönliche Frage.
Bitte, oh, jetzt wird's.
Welchen Minister in der aktuellen Regierung findest du am besten?
Oh.
Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, dass du spontan sagst, Wadefuhl.
Warum? Weil der noch menschliche Regungen zeigt.
Ja, und weil der, ich finde, der gibt sich im Internet so viel Mühe, sympathisch rüberzukommen. Das muss man inzwischen
da hast du recht.
Man inzwischen ja schon positiv anerkennen. Er macht viel Videos, er versucht zu kommunizieren und da ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Nein? Na du, also aus der dienstlichen Sicht.
Okay, wen
Moment, aus der dienstlichen Sicht ist es Katharina Reiche. Weil die, ja.
Ich hätte jetzt eher Julia Klöckner gedacht.
Ja gut, die ist ja keine Ministerin.
Nee, aber Präsidentin.
Ja, und da fragt man sich auch manchmal, weiß ich das selber. Aber da hast du recht. Aber nein, so was das Material hergibt, ist Katharina Reiche, glaube ich, noch ein Füllhorn an satirischem Potenzial, was noch gehoben werden muss künftig. Ja, insofern, also das ist ja auch immer so, das verschlagen ja immer so zwei Herzen in einer Brust. Also das eine ist natürlich der Kabarettist, der sagt, oh, geiles Material wieder. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch da der Mensch, der Demokrat, der sich die Haare rauft und sagt, diese Knoten, das sind ja, ja, ist ja auch so ein ganz berühmter Ausruf, diese Knoten, weißt ja, ne? Goethe. Faust. Glaube ich. Nein. Ist Quatsch. Sind Germanisten hier? Ach ja, du. Ach nee, du. Du hast ja abgebrochen. Ja.
Ich habe die Räuber gelesen, aber das war mir nicht genug Krimi. So.
Eine Frage hätte ich noch.
Darfst du noch zwei?
Kann man auch politisch-satirisch Comedy machen, falls Alice Weidel Bundeskanzlerin wird?
Sagen wir mal so. Du vielleicht. Ich bin raus. Ich werde ja sofort abgeschoben als Doppelstaatler.
Ach so, weil du die holländische Staatsbürgerschaft hast.
Natürlich, ich habe keine Chance. Ich werde remigriert. Und dann gehe ich zurück zu Wilders.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Zitatort. So, und ich habe den politischen Aschermittwoch dieses Jahr komplett beobachtet. Ich habe mir die Reden von Klingbeil, SPD, Dröge, Grüne, Frohnmeier, AfD und Markus Söder,
das heißt also, du hast
Bayern
nicht,
reingezogen.
Du bist nicht bei einer Partei geblieben, sondern du hast dir von fast von allen Parteien...
Ja, wobei die Reden teilweise nicht so lang waren. Also Söder war natürlich extrem lang, aber Dröge war, glaube ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so.
Aber
also,
ist doch lang. Hat Söder länger gesprochen als eine halbe Stunde?
Söder hat über eine Stunde gesprochen.
Nicht im Ernst.
Ja, natürlich. Was glaubst du, was da für eine Stimmung war?
Hat's getragen.
Da kommen wir später zu, denn... Ich habe dieses Jahr beim politischen Aschermittwoch drei Dinge gelernt. Erstens, das ist gar nicht mal so lustig. Zweitens, nur mit Bier ist das nicht auszuhalten. Und drittens, auch wenn es Aschermittwoch war, das Demokratieverständnis von Markus Söder macht mir langsam wirklich große Sorgen. Meine These für den Zitatort läutet also heute Abend, wie viel Trump steckt in Markus Söder? Aber wir fangen mal vorne an, um mal grundsätzlich überhaupt ins Thema reinzukommen.
Ja gut, aber es gibt ja viele, die auch in Trump drin stecken dieser Tage.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Wir fangen an allerdings beim Aschermittwoch der SPD und da hat die Spaßbremse Klingbeil eine auch bemerkenswert schwachatmige Rede gehalten.
Hat dich das überrascht?
Es war eher so eine nüchterne Parteitagsrede, aber er hat ein Witzchen über Jens Spahn gemacht. Und zwar Anlass war das Lebensmotto von Dorothee Bär. Auf die hat er bei irgendeiner Veranstaltung eine Laudatio gehalten und hat dabei das Lebensmotto von Dorothee Bär erfahren. Und wir hören jetzt mal erst das Lebensmotto von Dorothee Bär, wie Klingbeil das erzählt, und dann die humoristische Umsetzung von Lars Klingbeil auf Jens Spahn.
Wenn's dich nervt, streu Glitzer drauf. Und ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt auch zum Motto von künftigen Koalitionsausschüssen. Also wenn ihr demnächst an einem Tag nach einem Koalitionsausschuss Jens Spahn mal mit ganz viel Glitzer im Gesicht seht, dann wisst ihr, was passiert ist. Das war ich, liebe Freundinnen und Freunde.
Ganz lustig, dass ich vorhin die Schlagzeile gebracht habe, dass Schimpansen Glitzer mögen. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert im Raum stehen.
Aber wie fandest du den? War der gut?
Der Gag?
Ja.
Für das, was beim politischen Aschermittwoch so geboten wird, war das schon oberes Drittel.
Das, was vor allen Dingen mir aufgefallen ist, während wirklich bei der CSU wirklich die Bude bebt, merkt man sowohl bei SPD als auch bei Grünen, dass das Publikum ja doch so ein bisschen versucht, krampfhaft die Bude beben zu lassen. Hier kommt jetzt ein Witz von Katharina Dröge über Markus Söder. Und da muss man wirklich sagen, die Grünen feiern wirklich auch mittelgeile Witze stimmungsmäßig auf CSU-Niveau.
Und Markus Söder, der ist ja in der Politik quasi das Gegenteil vom FC Bayern München. Der FC Bayern München, der wird ständig deutscher Meister und Markus Söder wird das nie. Und...
Oh, die Delivery war schwierig.
Jetzt bin ich Schalke-Fan und deswegen könnte ich ja sagen, ich habe nahezu Empathie mit diesem Mann. Weil auch mein Verein wird niemals deutscher Meister.
So, und das, finde ich, können nur die Grünen. Die machen einen Witz über jemand anderen und dissen sich am Ende selbst. Das ist, oder? Woher kommt es, Tobi?
Na gut, das ist halt, dass man ein Gespür hat bei der Grünen Partei dafür, dass ein gewisses Maß an Selbstironie dann auch einen sehr, sehr flach servierten Witz vielleicht noch irgendwie vergoldet. Weil das die Delivery, wie wir sagen in der Branche, also die Delivery dieses ja. Jokes war, wenn man den anders bringt, dann hätte das vielleicht irgendwie klappen können. Vielleicht kannst du ja mal diesen Witz noch mal besser erzählen.
Nein.
Bitte.
Nein.
Mach doch.
Nein.
Für uns.
Ich könnte ihn nicht mal wiederholen.
Ja gut, sie hat auch gesagt, ja, der Söder ist ja wie der FC Bayern. Der FC Bayern wird ständig Meister und Söder auch. Oder? Nee.
Alles klar, lass uns mal weitermachen. Ja.
Der ist noch nicht zu Ende.
Das kann auch nur Tobi,
dieser Scherz,
der aus einer Beleidigung für Markus Söder ein Kompliment macht. Das ist also...
Dankeschön, einer hat geklatscht.
Ja.
Einer weiß, was zu schätzen.
So, und die AfD hatte auch politischen Aschermittwoch. Da gab es aber überhaupt keine Witze. Allerdings hat der Kollege Frohnmeier, der für Baden-Württemberg ja als Spitzenkandidat angetreten ist, der war jetzt in Bayern unterwegs. Und der hat keine Witze gemacht, aber der hat mich so ein bisschen irritiert, weil der macht sich Sorgen um die Bademäntel seiner Wähler.
Was?
Ich will heute ein Versprechen abgeben. Wenn wir in Verantwortung sind, wenn wir regieren, dann machen wir Deutschland wieder zu einem Land der freien Rede. Dann könnt ihr euren schicken blauen Bademantel endlich wieder dahin hängen, wo er hingehört, ins Badezimmer und nicht parat legen vor die Hausdurchsuchung morgens um 6, wenn jemand die Türe eintritt, weil ihr es gewagt habt, die Regierungsparteien zu kritisieren. Meine Damen und Herren, Schluss damit. Sorgen wir dafür, dass sich Strafverfolgungsbehörden endlich wieder der echten Probleme annehmen, nämlich der Verfolgung von Islamismus, Extremismus, Messerstechereien. Sorgen wir dafür, dass wir wieder frei und gut leben können.
So, und jetzt frage ich Sie wirklich, wer muss denn bitte seinen blauen Bademantel vor der Polizei verstecken? Also ich habe dann wirklich gegoogelt, weil ich dachte, okay, vielleicht haben sie irgendeinen AfDler hochgenommen, der irgendwie, vielleicht war es ein Flitzer und der hatte nur ein... Aber es gibt nirgendwo...
Ja, oder kann es natürlich auch sein, dass von der Verwandtschaft diese Bademäntel genäht werden? Und dass das ein Problem dann ist, weil das, weiß ich nicht, illegale Arbeit am Textil oder sowas darstellt.
Das war schon wahnsinnig wirres Zeug, oder?
Ja, also vor allem finde ich diese Kaskaden der Gedanken, die da
und man darf hier nicht mehr seine Meinung sagen und deswegen müsst ihr euren Bademantel verstecken. Ja, wie sagst du denn, malst du den mit deinem Penis auf die Leinwand deine Meinung, oder? Also, das war eher, aber...
Trägst du noch Bademantel?
Bitte?
Ob du Bademantel trägst?
Auf der Chaiselongue schon.
Nein, aber ich habe wirklich drüber nachgedacht, ich besitze gar keinen Bademantel mehr. Da verliere ich mich...
Jetzt möchte ich mal, jetzt erzähl mal weiter, weil du besitzt keinen Bademantel mehr, weil du Körperhygiene an sich aufgegeben hast und sagst, come as you go, oder...
Nein!
Naja. Ich trage keinen Bademantel, ich habe Neoprenanzug. Da kann ich schön mit duschen und werde nicht nass. Sowieso ein geiles Konzept. Mit Neoprenanzug duschen.
Ich dusche.
Ich werde
mit Neoprenanzug. Da muss ich nicht das warme Wasser verschwenden.
Nee, aber sag mal, was trägst du? Eher Seidenmantel, nee, ich, so ein Blouson oder?
Weil ich im Kimono unterwegs bin.
Ja.
Nein, ich trockne
kurz mich... Kurz oder lange Schnur?
Nach dem Duschen.
Also beim Kimono.
Ich tendiere dazu, mich nach dem Duschen abzutrocknen. Also der Bademantel an sich...
Aber der Bademantel ist doch nicht zum Abtrocknen. Dann wäre es ja ein...
Aber wer heißt doch Bademantel? Das heißt
ja, aber
also,
den zieht man auf dem Weg dahin an. Sag mal, was
ja, aber der ist doch aus Frotte. Der ist doch aus Frotte, der Bademantel, damit Feuchtigkeit aufgenommen wird.
Ja, aber nur weil was aus Frotte ist, muss ich doch dann nicht immer nass reingehen. Das ist doch... Du hast doch auch Frotti-Bettwäsche. Da sagst du auch nicht, oh, jetzt muss ich mich dann nass reinlegen. Was stimmt denn nicht mit dir? Hast du noch einen Bademantel? Was glauben Sie, wie der durchdreht, wenn man dem vom Schlafanzug erzählt? Ehrlich.
Komm mal weiter. Es ist.
Du bist mir eine Fritte.
Weil ich besitze sowas nicht.
So. Ich kriege vor allen Dingen dich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, nackt in einem Bademantel. Jetzt denke ich mir die ganze Zeit, wie sieht das aus?
Ja, musste ja nicht, weil ich habe ja keinen.
Ja.
So, weil ich immer nackt auf die Veranda trete und mich vom warmen Wind in Mainz, in Paris, Deutschland...
Deswegen, ja.
Ja. Und dann nehme ich, mein Brötchen und sage, voilà.
Ja. So. Deswegen sprechen die dich auch immer beim Bäcker an. Ja, Mann, wollen Sie nicht mal was anziehen? Ich habe hier noch einen blauen Bademantel von zu Hause.
Aber ziehen Sie schneller an, die Polizei.
Ja, Polizei kommt. Deswegen genau das. Ja. Ach, so, komm, die Zeit rennt. Ich muss einen Bus kriegen. Also, wir kommen jetzt zum Aschermittwoch der CSU. Also das waren die drei anderen Veranstaltungen. Die waren alle so mittelgeil. Und jetzt kommen wir zum Aschermittwoch der CSU. Und bevor es da losgeht, spielt natürlich in Bayern eine zünftige Blaskapelle. Und zwar eine zünftige bayerische Blaskapelle. Und ich finde, diese Blaskapelle auf diesem politischen Aschermittwoch hat sehr gut den Ton gesetzt für das, was danach kam. Music was my first love. Bei denen aber nicht.
Ja, und vor allem, man muss ja dazu sagen, das war ja der triumphale Einzug von Markus Söder, oder? Der begleitet worden ist von dieser Kapelle.
Es war wirklich schlimm. Und die haben länger gespielt.
Wie heißt der das geschrieben? John Miles oder was, ne?
Bitte?
John Miles hat das doch geschrieben, Music, oder? Auch schon tot. Ja.
Der ist in seinem Bademantel, haben sie den beerdigt. Stimmt.
Nee, der hat Philosophie in Essen studiert. Aber jetzt mach weiter. Mach weiter.
Also erstmal geiles musikalisches Intro. Ja, man hatte schon richtig Bock, dachte da, jetzt wird's, also hallo? So, und dann kam der Generalsekretär der CSU, Martin Huber, und der hat eine Ansage für Markus Söder gemacht. Und die klang so.
Und ich begrüße den Mann, der Tag und Nacht für Bayern unterwegs ist, der für Bayern und die CSU kämpft wie kein Zweiter, der Jahr für Jahr den Aschermittwoch rockt.
So, und dann habe ich gehört, habe ich die ganze Zeit gedacht, du, das erinnert mich doch an irgendwas.
12월 12일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서
Das ist die Nachrichtensprecherin aus Nordkorea. Ich habe den Huber gehört und dachte, das klingt ja wie ein Parteitag in Nordkorea. Und der Huber hat die Menge richtig angeheizt, hat natürlich auch ein paar Grünen-Witze und so gemacht, hat richtig angeheizt.
Sind,
und
da dann, sind Grünen-Witze gemacht worden?
Und dann kam er, der Bratwurst-Tester von Instagram, der bayerische Laberkäse. Markus Söder hat seine Rede halten und ich sag mal so, Bescheidenheit, das kann er.
Liebe Freundinnen und Freunde, grüß Gott, bei der besten Partei in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt. Herzlich willkommen bei der CSU.
Merkst du den frenetischen Applaus?
Ja, der holt sie ab. Das ist das, was dem CDU-Parteitag ein bisschen abgegangen ist, hat man auf diesem politischen Aschermittwoch der CSU gespürt. Ja. Das ist wahre Hingabe an den Führer.
Genau.
So würde so. Ich das. Unser Justiziar hat gesagt, das Satire. Sonst wäre mein Bademantel abgeholt.
Nee, sonst wird nur der Bademantel abgeholt. Das ist ja. Ich kann zu Hause bleiben, habe ja nichts an. So, und dann wurde es leider bei Markus Söder sehr schnell cringe, denn Markus Söder hat wirklich ein sehr verstörendes Selbstbild.
Hier ist das Original, keine billige Kopie. Hier sitzen die Starken, nicht die politischen Hungerleider. Hier ist das Zentrum konservativer Politik. Hier ist das Wohnzimmer von Franz Josef Strauß. Hier ist die Partei von Edmund Stoiber, Theo Weigel und mir. Herzlich willkommen bei der Wahrheit. Herzlich willkommen bei der CSU.
Das Wohnzimmer von Franz Josef Strauß.
Ja, und vor allen Dingen, ist dir auch aufgefallen, einen hat er nicht erwähnt. Ja,
natürlich.
Seehofer.
Thomas Seehofer, natürlich.
Sag mal, ist das noch...
Haben die Probleme miteinander gehabt, der Seehofer?
Ich hatte was gehört.
Herr Söder, war das keine harmonische Beziehung?
Ich fand es wirklich bezeichnend. Willkommen bei der Wahrheit. Also ist das noch Aschermittwoch?
Oder ist das schon Servus TV?
Also, aber was ist das für ein Selbstbild?
Willkommen bei der Wahrheit. Ich verstehe das gar nicht. Also ja, er will damit sagen, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Also, dass jetzt sozusagen er auf der Bühne steht und er der Einzige ist, der die Wahrheit jetzt auch zum Besten gibt.
Ja, und auch so Sätze wie Willkommen bei den Starken. Und das ist ja also ein Dominanz.
Und hier ist das Original. Da will ich die Fälschung gar nicht erst sehen. Also.
Und was aufgefallen ist bei der Parteitags-, bei der Aschermittwochsrede von Söder, Entschuldigung, das mit der Wahrheit, damit hat das irgendwie. Und ich finde, es hat streckenweise wirklich Züge von Trump. Wir hören jetzt mal, was Markus Söder über Journalisten sagt.
Der ein oder andere, der mitschreibt, sagt, jetzt kommt gleich wieder diese Selbstbeweihräucherung von Bayern. Mancher Journalist, nicht die Anwesenden, das sind ja alles hervorragende Leute, die stöhnen dabei. Aber die wollen ja immer die Wahrheit hören und schreiben. Es wird so viel Kraft drauf verwendet, das Haar in der Suppe zu suchen. Schaut doch mal die Weltpresse an, die loben Bayern. Financial Times, Forbes, CNN, New York Times, Economist sind alle voll des Lobes. Ich rate mal unseren deutschen Medien, sich daran ein Beispiel zu nehmen, liebe Freunde. In China, da wird nach jeder Pressekonferenz immer geklatscht. Ja, okay. Es wäre zwar korrekt, aber ein bisschen viel, das verstehe ich schon.
Oh. Ich glaube, er will witzig sein, aber es bleibt einem das Lachen ein wenig im Halse stecken.
Mein Eindruck ist, der meint es tot ernst.
In China wird geklatscht. Das ist auch schön. Ja, genau. Das ist ein schöner Titel auch für seine Memoiren.
In China wird geklatscht.
Markus Söder mit seinem autobiografischen Roman In China wird geklatscht. Wahrheiten aus dem Wohnzimmer von Franz Josef Strauß.
Jetzt sagen Sie vielleicht, ja gut, das war ein Spruch. Aber leider gibt's bei Markus Söder wirklich ein Muster beim Verständnis von Pressefreiheit. Wir hören nochmal von einer anderen Stelle.
Und übrigens an all die Journalisten, die mir auch heute wieder früh empfohlen haben, ich soll noch nachdenklicher, zurückhaltender, ein bisschen demütiger sein, liebe Freundinnen und Freunde. Die CSU ist demütig. Wir sind auch, wir müssen uns auch nicht selber loben eigentlich. Aber wenn ihr uns endlich wahrheitsgemäß loben würdet, dann bräuchten wir das nicht. Deswegen wünsche ich mir, dass wir endlich hier mal wieder mehr Klarheit und Wahrheit in Deutschland haben, liebe Freundinnen und Freunde.
Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja original Trump. Ja, das ist ja das, was man immer das, von diesem
was
Trump...
Ist das, was ist das für ein Demokratieverständnis? Was ist das für ein Verständnis von Presse? Und vor allen Dingen auch immer mit diesem, wenn ihr uns mal wahrheitsgemäß lobt.
Aber das ist Trump. Das ist doch das, wie Trump sich verhält bei Pressekonferenzen, dass er mittlerweile auf alles, was ihn da gefragt wird, was ihn stört, sagt, ihr Lügenpresse und ihr genau. seid ganz
schwacher. Und er unterstellt im Prinzip der Presse, dass sie lügt. Ja. Dass sie nicht die wahren Erfolge... Und da sind wir 1:1 bei Donald Trump. Und jetzt frage ich dich mal, ist das noch politischer Aschermittwoch?
Ja gut, er wird es wahrscheinlich so sagen, dass man da so ein bisschen auf die Kacke hauen muss. Das sagt er ja dann noch immer
aber
wieder.
Aber ist es klug, in diesen Zeiten als Politiker einer, sagen wir mal, noch grundsätzlich dem Rechtsstaat zugehörigen Partei und der liberalen Demokratie zugehörigen Partei, dieses Narrativ von der lügenden Presse dermaßen... Also ich finde das wirklich... Und vor allen Dingen die entscheidende Frage ist ja immer, was ist das Ziel bei so einer Bemerkung?
Du merkst es ja
beim Applaus, die johlen richtig. Was ist also das Ziel? Will er grundsätzlich das Narrativ weiter verbreiten? Will er Wähler mobilisieren?
Naja, also an die Wähler ist das meiner Meinung nach nicht gerichtet. Ich glaube, das ist so wirklich für die Partei. Ja, unsere Großartigkeit wird nicht genug gewürdigt. Schaut mal in den Economist, wie er gesagt hat. In diese Zeitung, da wird geschrieben, wie toll Bayern ist. Und noch was ist mir aufgefallen. Er sagt ja am Anfang, diese ganzen Journalisten, die mir gesagt haben, seien Sie mal ein bisschen demütiger. Wer soll das gewesen sein? Also welcher, es sind noch Geschichten aus dem Paulanergarten. Dass er... Ja, mal ehrlich, würde ich mich mal fragen, wer waren diese Journalisten, die Ihnen gesagt haben, seien Sie mal ein bisschen demütiger?
Das war der Julian Reichelt.
Er hat aber von Journalisten gesprochen, also der kann's eigentlich nicht sein, ja. Ja. Ah, ja. Die Spitzen fliegen.
Und Söder hat ja vor einiger Zeit gefordert, dass in Schulen Hymnen gesungen werden.
Mhm.
Und ich meine, das eine ist der Wunsch nach dem Singen von der Nationalhymne. Das andere ist aber auch an der Stelle das Verständnis, das grundsätzliche Verständnis von Demokratie, das Söder hier offenbart.
Und zum Thema Integration noch ein Satz. In vielen Schulen wird zum Jahresabschluss schon die Hymnen gesungen. So wie bei uns auch. Jetzt hat die Junge Union eine gute Idee gehabt, die haben wir aufgegriffen und gesagt, machen wir das doch generell. Super Idee. Was für ein Geschrei da wieder drüber. Nein, es ist... Wir müssen lieber über die Hymnen debattieren. Lasst uns diskutieren. Lasst uns debattieren. Wir müssen singen und nicht debattieren. Ein bisschen Bekenntnis zum eigenen Land tut gut. Denn ein Volk ohne Patrioten ist ein Volk ohne Seele, liebe Freundinnen und Freunde. Und das darf nicht mehr sein in Deutschland.
Wir müssen singen und nicht debattieren. Und in China wird geklatscht.
Also richtig.
Soll ich was sagen? Der Knoten schließt sich.
Der sucht ein Volk, was singt und klatscht.
Ich hätte einen Vorschlag. Ich finde ja, dass mit den Hymnen, das wird vielleicht nochmal ein bisschen krasser kicken, wenn diese Kapelle vom Anfang immer mitspielen würde.
Ich finde ja vor allen Dingen, ein Volk ohne Solidarität und Empathie ist ein Volk ohne Seele. Also mir geht's da gar nicht so sehr... um dieses komische Singen. Und wenn man dem Söder so zuhört, frage ich mich langsam, ob der nicht auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Sag mal, jetzt kommen wir ganz kurz zum Thema Erbschaftssteuer. Kannst du mir bitte noch mal erklären, warum dem Söder das Thema Erbschaftssteuer so am Herzen lag?
Ja gut, ob das jetzt wirklich kausal so... Ich formuliere es mal juristisch korrekt. Seine Frau ist wohl auch Erbin eines Familienunternehmens. Das heißt, es könnte sein, dass er so aufgrund dieser Verbindung da bestimmte Einstellungen vertritt, die sich auch manchmal bei ihm verbal bahnbrechen.
Wisst ihr? Und
das konnte ich, glaube ich, sagen. Ne?
Und das
ich kann den Bademantel anlassen, ja, glaube ich jetzt. Ja.
Und das ist der Unterschied zwischen dir und Markus Söder. Der Söder bringt es dann einfach auf den Punkt.
Die Linke behauptet, die Erbschaftssteuer sei deswegen so wichtig, weil das sei leistungsloses Einkommen. Wenn Familien ihr Leben lang arbeiten, was geschafft haben, das Geld nicht verjuxen, sondern es der nächsten Generation übertragen, ja, da wird Leistung zu Eigentum. Wir sind aber die Partei des Eigentums. Mich stört die Arroganz der Linken, dass sie glauben, sie wüsste mit dem, was Familien ein Leben lang geschafft haben, dass sie besser damit wüssten, umzugehen, als die, die es erarbeitet haben. Ich sage euch eins, das weisen wir zurück. An der Erbschaftssteuer wird nichts erhöht, liebe Freundinnen und Freunde. Das garantiere ich euch. Da geht gar nichts.
Jetzt
hörst du das? Ja. Das ist ja wirklich sehr frenetisch.
Ich weiß, jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, glaubst du, die SPD hat noch eine Chance bei dem Thema?
Oh komm, die setzen sich doch immer so durch, die Sozialdemokraten im Moment. Ich meine, der Klingbeil ist doch ein echtes Energiebündel. Ja, was für eine sozialdemokratische Wucht, ja, der wirklich hat gerade im Moment.
Und kannst du mir einmal den Satz erklären, da wird Leistung zu Eigentum?
Ja, da bin ich eben auch dran fest hängen geblieben.
Da frage ich mich, also wenn ich jetzt morgens als Bäckergeselle bei dir in der Bäckerei da stehe,
ja,
und die Brötchen backe, das ist ja mal, da leiste ich ja etwas.
Ja, und wenn ich die Brötchen
gehört
kaufe,
mir dann danach die Bäckerei. Es wäre ja, wenn Leistung zu Eigentum wird, würde es ja bedeuten, dass den Menschen die Firmen gehören, in denen sie arbeiten.
Das ist ja Kommunismus. Ja. Ja, der Söder ist da wirklich was ganz Heißem auf der Spur.
Und vor allen Dingen... Weil
aber ich finde auch immer, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal gehabt, wenn ich unterbreche, aber dieses Abtun, das sei leistungsfeindlich, ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber die Leistung des Erbens ist jetzt energetisch nicht ganz so aufwendig. Also sterben tut ja ein anderer. Und also das könnte man sagen, wäre die Leistung, die da erbracht wird.
Und vor allen Dingen finde ich auch immer sehr interessant, welche kognitive Verbindung er schafft. Er sagt, mich stört die Arroganz der Linken, sie wüssten mit dem, was Familien erwirtschaftet haben, besser umzugehen. Würde ja voraussetzen, dass die Linken in irgendeiner Form in der Regierung werden. Und zweitens geht es ja auch gar nicht darum, dass die wissen, besser was damit zu machen, sondern letztendlich geht es ja bei der Erbschaftssteuer auch nur darum, eine steuerliche Gerechtigkeit herzustellen. Weil wenn jemand heute eine Firma gründet zum Beispiel, nimmt er ja auch einen Kredit auf, muss diesen Kredit im Laufe der Zeit an. Also kann man das ja eigentlich, warum glaubst du, zieht es immer noch, dass an solchen Stellen solche Begrifflichkeiten immer dann mit Arroganz der Linken, also mit so einfachen, plakativen Dünnbrettbohrerphrasen verbunden wird? Warum glaubst du, sackt es bei den Leuten nicht so langsam mal ein und wird mehrheitsfähig, dass steuerliche Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit im Interesse aller Anwesenden in der Bundesrepublik wäre?
Also Markus Söder ist ja ein Wirkungssprecher. Er ist ja kein inhaltlicher Vertreter. Und so ein Wirkungssprecher, der versucht natürlich da jetzt irgendwie sehr, sehr schnell zu einem Abschluss zu kommen, wo ihm maximale Emotionen entgegenschlagen. Und deswegen hat er so dieses pauschale Die Linken, für den ist wahrscheinlich auch der Laumann links, also das ist ja von ihm nicht definiert, ja. Und dann wird so Leistungsfeindlichkeit und natürlich dieses doch sehr konservative, wir lassen alles so, wie es ist. Finger weg, das war gut, es ist gut, es bleibt gut. Und dann gibt's dann da Applaus. Das heißt also, es ist ein sich innerlich wehren, irgendwie mal wirklich sich damit zu beschäftigen, stimmt das noch so, was ich da erzähle? Weil ich glaube, wenn er wirklich sich mal hinsetzt mit ein paar schlauen Leuten, die ihm am Whiteboard das einfach mal aufmalen, würde Markus Söder vielleicht auch irgendwann sagen, ja okay, dann gehe ich jetzt wieder Bäume umarmen. Also verstehst du, das ist ja bei ihm, wechselt das ja auch sehr, sehr schnell.
Aber du glaubst, dass er quasi nicht beratungsresistent, sondern lernfähig ist?
Nein.
Achso, gut.
Das war ja jetzt hypothetisch.
Ja. Aber jetzt kommen wir leider zu einem Teil seiner Rede, den ich tatsächlich, und da wurde es dann wirklich, also ich fand das Ganze mit dieser Wahrheit, dieses ganze Demokratieverständnis, fand ich schon schwierig. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, also da habe ich das erste Mal gedacht, ist das eigentlich alles noch demokratisch, was da gerade abläuft? Weil er äußert sich zu einer sehr unterschiedlichen Gewichtung von Menschenleben.
Und ich will es nochmal sagen, wer die Sicherheit herausfordert, der muss wissen, dass die Sicherheit sich wehren muss. Und deswegen bleibe ich bei dem Satz, und da mögen manche sich im Dreieck drehen, mir scheißegal. Das Leben eines Polizisten ist wichtiger als das Leben eines Schwerverbrechers, liebe Freundinnen und Freunde. So schaut's aus.
Jetzt wäre meine
Das Gejohle finde ich ganz krass. Ja.
Das macht mir tatsächlich auch Angst. Jetzt wäre meine Frage kurz an dich. Sind wir grundsätzlich noch ein Rechtsstaat?
Ja, vor allem das Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob Herr Söder das
interessiert ihn, glaube ich, eh nicht. Ja, und Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er sich kurz danach selber widerspricht.
Aus dem C prägt sich auch unsere Haltung, liebe Doro, zu 2018. Gäbe es nicht die CSU, hätte sich die Rechtslage jetzt schon geändert, da bin ich sicher. Wir wollen den Lebensschutz nicht relativieren. Jedes Leben, liebe Freunde, ist für uns gleich viel wert. Wir sind anders als Herr Höcke und die AfD. Ich habe 4 Kinder. Ich hätte ein Kind mit einer Einschränkung genauso geliebt. Ich kann euch nur sagen, jedes Kind ist ein großes Glück, ein Geschenk Gottes. Und wenn eine AfD Deutschland regieren würde, dann wäre es eine andere. Und das will ich nicht. So ein Weltbild, so ein Menschenverständnis ist schlimm, ist eklig und nicht das unsere, liebe Freunde, was die da so bringen.
Der Applaus hat immer richtig Angst gemacht, aber er spricht über Paragraph 218. Jetzt wäre meine Frage an dich, an welchem Punkt, also von Fötus, Baby hin zu Schwerverbrecher, ab welcher Stelle bist du nicht mehr gleich viel wert? Das wäre jetzt... Und da du BWL studiert hast, habe ich mir gedacht, das ist die richtige Frage für dich.
Ach so, genau, das Humanistischste aller Studiengänge. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt gerade auch philosophisch mit dieser Rede von Markus Söder überfordert, aber die im Saal ja offensichtlich nicht. Also da ist ja alles beklatscht worden. Der geht da raus, der Söder, und sagt, alles richtig gemacht.
Aber das hat doch nichts mehr mit politischem, also ich war so verstört von dieser Rede und ich habe mir danach nochmal alte Reden von Strauß und so angeguckt, weil ich dachte, war das eigentlich schon immer so der Tonfall? Und der Tonfall war immer rau und der war immer schon auch grob gegenüber dem politischen Gegner. Aber diese Form von Grundgesetzverachtung, von Rechtsstaatsverachtung, von permanent zu unterstellen, dass sie die einzigen sind, die die Wahrheit erzählen, dass die anderen lügen, das Leben mehr wert ist. Mich hat es wirklich danach umgetrieben, dass diese Rede auch nicht breiter diskutiert wurde und vor allen Dingen auch diese Begeisterung in diesem Saal, die hat mir richtig Sorge gemacht, weil wenn das Potenzial ist, sagen wir mal, das Wählerpotenzial, was perspektivisch vielleicht auch noch für noch rechtere Parteien und noch krassere Aussagen schon da ist, dann mache ich mir Sorgen bei den Wahlergebnissen der CSU und der Demokratie in Deutschland.
Also...
Und ich finde, man müsste Markus Söder wirklich mal mit all diesen Aussagen konfrontieren und ihn mal grillen. Aber man weiß jetzt schon wieder, dass wenn er das nächste Mal bei Karin Mioska sitzt, dann wird wieder ein bisschen Weichwürstel gebratelt und dann haut er wieder irgendwelche Anekdoten raus und er kommt halt mit diesen Dingern immer durch. Und Markus Söder wusste auch, dass wir uns mit seiner Rede beschäftigen würden. Und deswegen, er hatte noch eine ganz persönliche Botschaft für uns.
Okay.
Ich weiß schon jetzt, wie alle wieder lästern werden, sich das Maul zerreißen, wochenlang über diesen Aschermittwoch diskutieren, wie sie alle ihre Pinocchio-Nasen rümpfen, liebe Freunde. Eines will ich nur sagen, mir ist das egal. Die Wahrheit geht vor. Hier ist nicht die Berliner Blase, hier spricht das Volk. Und an alle sozialistischen Klugscheißer kann ich nur sagen, schleicht euch aus Bayern, liebe Freunde.
Fühlst du dich richtig beschrieben?
Wahnsinn. Ja, es ist also, vor allem, was man festhalten muss, mal ganz wirklich, ganz, wenn man sich das jetzt wirklich mal anschaut, was da gesagt worden ist, das ist verbale Gewalt.
Ja.
Das ist gewalttätige Sprache. Ich meine, na klar, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten, wir hauen auch mal drauf, aber sowas, aber du hast immer so das Gefühl, da schwingt, also ich fühle mich immer dem Humanismus noch.
Ich unterstelle nicht, als Kabarettist unterstelle ich nicht jedem grundsätzlich, der nicht meiner Meinung ist, dass er lügt. Das tue ich nicht. Ich finde viele Positionen in der Politik scheiße und ich ärgere mich seit 20 Jahren sowohl privat als auch beruflich über Politik. Ich bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen, habe gesagt, das sind alles Lügner und was wir jetzt brauchen, ist mal eine Diktatur, wo einer die Wahrheit sagt. Und ich verstehe nicht, wie man als Ministerpräsident in einem, wir haben inzwischen mehr Autokratien auf der Welt als Demokratien. Ich verstehe nicht, wie man als Ministerpräsident, der auch eine gewisse Verantwortung trägt, so eine Rede nüchternen Auges halten kann und dafür auch noch gelobt bzw. nicht kritisiert wird.
Ja.
Das ist der Knaller.
Vor allem.
Denn ganz kurz, was waren seine Grundbotschaften? Er degradiert jeden, der ihn kritisiert, als Lügner. Seine eigene Haltung umschreibt er mit, die Wahrheit geht vor. Er hat der Presse unterstellt, zu lügen und ihn nicht genug zu loben. Er hat gefordert, nicht zu debattieren, sondern die Nationalhymne zu singen. Er will keine Erbschaftssteuer und macht Unterschiede in der Bewertung von Menschenleben, die dem Grundgesetz und dem Rechtsstaat fundamental widersprechen. Wie viel Trump steckt in Markus Söder?
Jede Menge. Es ist im Prinzip das Trump'sche Playbook, was er danach spielt, und das ist ja genau die Gefahr, weil das Konzept Trump, zumindest für Trump und die MAGA-Bewegung derzeit funktioniert, übernimmt Söder das so Stück für sich, und das sind jetzt teilweise die gleichen Talking Points, dieselben Ansätze, diese Beschimpfung von Journalistinnen und Journalisten und dieses Beanspruchen der Wahrheit, also alles andere wegwischen, das ist 100% Trump. Das fing bei Söder an mit diesen Videos, wo der gesehen hat, ach guck mal da, der Trump, der kommuniziert über Social Media, das mache ich aus. Komm, gib eine Wurst her. Mach mal schön ein Video. Ja? Da ging das los. Und das ist eine Entpolitisierung der Politik. Da wird Emotionen reingepumpt und keine gute.
Und er spricht auch weit ab, völlig losgelöst von jeglicher Form von Verantwortung. Der setzt sich immer hinten ins Auto und dann ist irgendwas. Dann macht er sein Handy an, dann labert der irgendwas in den Raum rein und danach hörst du nie wieder was davon.
Und eins darf man nicht vergessen, das ist keine freie Rede. Das ist nichts, wo er sich einfach mal hingestellt hat und einfach mal auf eine Seifenkiste und hat einfach angefangen zu erzählen. Das haben die sich überlegt. Die saßen zusammen, der hat mit irgendjemandem zusammengesessen und hat gesagt, jetzt komm, jetzt schreiben wir mal eine richtig geile Rede. Das heißt, das ist überlegt, das ist kalkuliert und das muss einem einfach noch mehr Gedanken machen.
Aber ich möchte versöhnlich enden.
Ja, bitte.
Denn ich fand das wirklich alles sehr verstörend. Aber ich muss sagen, es gibt auch andere Stimmen in der Union. Wir hören jetzt meinen Lieblingsfreund Tilman Kuban, ein Landwirt gefangen im Körper eines CDUlers. Er hat den folgenden Ausschnitt auf Instagram selbst mit Musik unterlegt und er spricht auch noch Englisch.
Warum? Also was will man mehr? Warum?
Er war bei so einem Podium bei der MSC, also bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich finde, das sind die versöhnenden Worte und deswegen zum Schluss heute Tilman Kuban mit dem Wort zum Sonntag.
It is on us as a society to stay together and to keep the society together, even if there are different opinions. But to feel and to see that there could be also others in the room who have a different opinion. But you can argue, you can discuss, you can drink a beer together and have a good evening. This is what keeps a society together.
Darf ich dich umarmen, Philipp? Ja, so ist richtig. Ja, in China wird nämlich auch geklatscht, Freunde.
Das war der zweite Zitatort und jetzt haben wir noch die Überraschung zum Ende des Abends. Denn wir wollen jetzt heute Abend mit Ihnen gemeinsam noch ein Lied herstellen. Kannst du einmal ganz kurz erklären, wie es geht?
Also es gibt ja KI-Programme, mit denen man mittlerweile sehr, sehr fast schon beängstigend gute Studioproduktionen erstellen kann in kürzester Zeit. Das möchte ich heute mal tun. Es sei dazu gesagt, die KI steht grundsätzlich auf der Schulter von Giganten, nämlich auf Menschen, die sich in der Vergangenheit das alles überlegt haben. Und die KI zieht sich das jetzt alles rein und wandelt das um. Dennoch nutzen wir das jetzt an dieser Stelle einmal und schauen mal, wie weit die Entwicklung der KI in Sachen Musikproduktion ist. Und mit ihrer Hilfe machen wir eine Hymne für den heutigen Abend.
Genau. Und es liegt natürlich jetzt auch an ihrer Kreativität, um den Druck ein bisschen aufzubauen, wie das wird. Und deswegen bräuchten wir jetzt von Ihnen mal Begrifflichkeiten, die Sie mit dem heutigen Abend vielleicht verbinden, Sachen, die Sie gehört haben, ein schönes, besonderes Wort oder was Sie gerne nochmal hören würden. Und wenn Sie das jetzt einfach mal reinrufen. Ja, Bademantel, klar. Sollen wir blauer Bademantel machen?
Ja, das ist ja gut. Blauer Bademantel.
Blauer Bademantel.
Bademantel. Du musst
Ja, in China wird geklatscht.
In China.
Schöpfung bewahren. Oh, das wird ein tolles Lied. Das klingt fast schon nach katholischer Männerchor, aber...
Oder evangelischer Kirchentag.
Ja.
Wir werden es sehen.
Und das Ganze machen wir als Schlagerballade, oder?
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Aber
haben Sie
was Bonn-spezifisches vielleicht?
Entschuldigung?
Grundlastfähig.
Wahrheit. Grundlastfähig. Mach grundlastfähige Wahrheit.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Geil.
Das ist das, was wir in diesen Tagen brauchen, Tobias.
Ja.
Grundlastfähige Wahrheit.
Geil. Das ist doch eine super Formulierung für den Friedrich Merz.
Ja.
Liebe Freundinnen und Freunde, ja, was wir brauchen, ist grundlastfähige Wahrheit.
Ja, aber du machst es falsch rum, weil er würde es ja wieder mit Pausen sprechen. Er würde sagen, grundlastfähige... Bitte?
Mit Glitzer.
Mit Glitzer.
Oh, ja,
mit Glitzer.
Mit Glitzer.
Achso, vielleicht bräuchten wir noch ein oder zwei Namen, wäre, glaube ich, ganz schön, ja, oder? Laberkäse.
Das wär,
ist kein
ist,
Name.
Ist, wohnt er bei Ihnen um die Ecke, oder was?
Das ist Markus... weißt du was, nimm mal Katharina Reiche als Name rein, wenn das für sie okay ist. Sonst noch? Gesödert.
Können wir nehmen Markus Söder, dass wir den noch drin haben?
So, ich gehe mal zu der Seite.
Und
ich will sie
einen Begriff noch, sonst ist es zu viel.
Okay.
Vielleicht was Bonn-spezifisches.
Ah,
Beethoven.
Beethoven.
Der hat es gut.
Ja.
Ja,
die fünf. Beethoven.
So, okay, das heißt, also.
Kennst du den alten Beethoven-Witz? Nein, das ist egal.
Doch, erzähl ihn doch nochmal. Den kennt man in Bonn bestimmt nicht, Philipp.
Ist mir gerade selber eingefallen, deswegen. So, jetzt baut die KI das. Während die KI das baut, möchten wir uns an dieser Stelle einmal herzlich beim Pantheon und bei der Technik bedanken. Vielen Dank für die Unterstützung heute Abend. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit unserem Podcast. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und den Podcast noch nicht kennen, können Sie ja, wie gesagt, heute Abend anfangen, 50 Folgen zu hören. Wir machen gerade auch ein ganz neues Projekt. Wir machen nämlich in unregelmäßigen Abständen, lesen wir beide jetzt nochmal innerhalb des Podcasts das komplette Grundgesetz und reden drüber, weil wir dachten, es macht
also
vielleicht
Stück,
Sinn, nochmal dran
Stück
zu erinnern. Nee, ja, nicht am Stück, immer so ein, zwei Artikel. Ja. Also wenn Sie Lust haben, können Sie das gerne weiter hören. Und wie sieht's aus?
Blauer Bademantel, Sonntag im Flur, Krümel auf dem Küchentisch, Kaffee auf der Spur. Im Fernsehen wird beraten, wer die Welt noch rettet. Und irgendwo in China wird geklatscht, wenn einer etwas wettet. Ich schalte lauter, du lachst mich aus. Schon wieder dieser Laberkäse aus dem Bauchausschusshaus. Doch tief in mir brennt leise ein Gebet, dass diese Erde morgen noch besteht. Blauer Bademantel, Herz aus Sternenstaub. Schöpfung bewahren, nicht nur schöner.
Das war Grundlos Gute Laune! Wow.
war die 52. Folge Grundlos Gute Laune. Live aus dem Pantheon in Bonn. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Ich fahre jetzt im blauen Bademantel nach Paris. Voilà und aus.